Fritz. Podcast. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Kurt Razzelli, 7200 Schilling. Ihr wollt, wenn euch das halbwegs gefallen hat, muss man immer mal voraussetzen, wollt ihr euch einfach mal angucken, was Kurt Razzelli auf YouTube alles so hochgeladen hat. Was der nämlich macht, der gute Kurt, keine Ahnung, wo er lebt, in Österreich irgendwo, der guckt sich Fernsehsendungen an, in denen, wie sagt man es, die bildungsferne Schicht zu Wort kommt und sich aufregt und gerne mal dummes Zeug geredet hat. Ja, diese Videos nimmt er, so Mitschnitte halt, und macht daraus Musik, und zwar keine schlechte Musik. Das jetzt gerade war 7200 Schilling. Da hatte halt so einen Typen, der sich auf der Straße in eine Kamera beklagt, dass Politiker ja viel zu viel Geld verdienen. Ne? Er hat 7200 Schilling Notstand, das ist Notstand, ich weiß gar nicht mehr, wie das Wort ausgesprochen heißt in Österreich, also sowas wie Sozialhilfe, und regt sich halt darüber auf, dass die Politiker 120.000 im Monat verdienen, Schilling, und jeden Tag Schnitzel fressen können, wo er nur einmal im Monat Schnitzel essen kann. Falls ihr nicht verstanden habt, was er singt. Ne? Also wenn ich 120.000 Schilling im Monat hätte, so wie unser Herr Minister, dann wäre mir es egal, ob das Brot kostet 15 oder 20. Ne? Also ob das Brot 15 oder 20 Schilling pro Kilo kostet. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Herzlich willkommen und seid eingeladen anzurufen, auf die zurückliegenden Wochen zurückzublicken. Immer sonntags versuche ich ja hier mit euch einen Wochenrückblick zu etablieren. Ist jetzt zweimal ausgefallen, ja, einmal war ich in einem Urlaub, den ich gebucht hatte, bevor ich diese Sonntagssendung übernommen habe. Und letzte Woche, da habe ich nochmal Außenfortbildung für einen Kollegen betrieben. Nächste Woche kommt er auch nochmal vorbei, aber dann gibt's auch einen Wochenrückblick. Also heute, anlässlich meiner Abwesenheit für, oder zumindest der thematischen Abwesenheit für 3 Wochen, lade ich euch sogar ein, auf die letzten 3 Wochen zurückzublicken. Das ist, wie immer, stelle ich ja selber fest, gar nicht so einfach. Man merkt sich nämlich in der Regel nicht, was einem Montag passiert ist, um dann sonntags hier in der Sendung anzurufen und zu erzählen, was passiert ist und was man wichtig gefunden hat. Aber nichtsdestotrotz können wir das mal versuchen. Was war für euch oder eurer Meinung nach für alle anderen Menschen auch in den vergangenen 3 Wochen eigentlich wichtig? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Das hier ist nämlich eine Mitmachsendung, die lebt vom Mitmachen. Das wäre ja keine Mitmachsendung. Ich rede Sachen. Was ist politisch passiert? Ich habe mir jetzt nur die vergangene Woche angeguckt. Da ist politisch schon genug passiert. Immer Sachen, über die wir reden können, aber auch nicht nur Sachen, über die wir reden sollten, denn ich habe festgestellt, dass im Privatleben die Sachen, die einem im Privatleben passieren, letztendlich ja dann doch wesentlich wichtiger sind als die Sachen, die im politischen Betrieb passieren. Also die Dinge, die dann hinterher in der Zeitung stehen oder die Tagesschau vermeldet hat. Ach, Tagesschau hat übrigens eine neue Webseite, sieht hübsch aus. Und das sage ich nicht, weil ich auch ARD-Mitarbeiter bin, sondern ich finde die Webseite der Tagesschau tatsächlich ganz gut gelungen. Also wesentlich aufgeräumter, wesentlich übersichtlicher und nicht so überladen. Die war die letzten Jahre so fürchterlich überladen und man hat überhaupt nichts gefunden. Jetzt findet man nichts wieder, aber das liegt halt daran, dass es neu ist. Bei neuen Sachen findet man ja nie was nicht zurecht. Aber die Struktur ist wesentlich einfacher und es ist irgendwie augenfreundlicher. Ja, also die Sachen, die die Tagesschau so meldet, also das große, aus dem großen politischen Betrieb, der vermeintlich, das ist ja immer so dieses Ding, was Journalisten machen, die gucken sich halt die überkomplexe Welt an, überlegen sich, was könnte denn eigentlich wichtig für möglichst viele Menschen sein, natürlich nie für alle, was könnte denn wichtig für möglichst viele Menschen sein, und das bearbeiten wir dann, dieses Thema, und machen daraus unsere Nachrichten, um ja die etwas überkomplexe Welt ein wenig in ihrer Komplexität zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass wir Menschen überhaupt in der Lage sind, ja, wie soll ich sagen, eine gemeinsame Basis zu haben, also anschlussfähig an den Rest der Gesellschaft zu sein. 0331 70 97 110. Was war wichtig? Was war euch wichtig in den vergangenen 3 Wochen? Was war wichtig in den vergangenen 3 Wochen? Also aus dieser Woche gab es so ein paar Meldungen, die ich ganz interessant fand. Beispielsweise, dass die Inflationsrate in Deutschland auf einem Tiefststand, ich habe das I nicht richtig sprechen können, weil meine Stimme irgendwie ein bisschen weggekippt ist, auf einem Tiefstand sich befindet. 1,2% Inflationsrate hätten wir bloß. Das sind dann immer so Geschichten, da kannst du eigentlich die ganze Sendung draus machen. 1,2% Inflationsrate heißt, die Dinge, die du heute kaufst, waren vor einem Jahr 1,2% billiger. 1,2%, das ist sowas, ich sag mal, wenn du halbwegs normal verdienst, also wenn du nicht wirklich jeden Cent umdrehen musst, wenn du halbwegs normal verdienst, dann kriegst du eine Steigerung von 1,2%, glaube ich, gar nicht so richtig mit. Vor allen Dingen dann nicht, wenn irgendwie auch noch dein Gehalt ein bisschen gestiegen ist. Also ich glaube, ich habe in den letzten 12 Monaten habe ich keine Gehaltserhöhung gekriegt, davor aber eine, und da waren es irgendwie so 3 Euro mehr, ne? Das heißt, bei 1,2% muss ich schon mal irgendwie fast 300 Euro ausgeben, um überhaupt ab der 400 Euro zu merken, dass ich ein bisschen weniger Geld in der Tasche habe. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz bemerkenswert. Fühlt sich das für euch eigentlich genauso an, dass wir nur 1,2% Preissteigerung haben, was ja Inflationsrate bedeutet? Oder fühlt es sich bei euch schlimmer an? 0331 70 97 110. Und wo ich gerade von Journalisten gesprochen habe, gibt es noch eine ganz interessante Meldung. Vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ein paar Wochen gerade mal, sind die beiden Chefredakteure des Spiegels und Spiegel Online, was ja in deren interner, also deren interne Struktur in diesem Pressehaus, der Spiegel, ist so, die verhält sich so, als wären das zwei unterschiedliche Erzeugnisse. Also der gedruckte Spiegel ist etwas völlig anderes als die Webseite spiegel.de, was natürlich für uns Leser vollkommen unerheblich ist, sondern für uns ist das alles der Spiegel. Spiegel Online, Spiegel Druck, egal. Sie hatten aber zwei Chefs, und das ist immer ein bisschen problematisch, wenn Dinge, die zumindest eine Wirkung haben, von zwei Leuten auf unterschiedliche Weise verstanden und auch hergestellt werden. Und jedenfalls sind dann beide Chefredakteure freigesetzt worden, glaube ich. Und der Spiegel, der hat einen neuen Chefredakteur. Der Mann heißt Wolfgang Büchner. Und ich las das so und dachte, ja, ist ja ganz toll. Aber interessiert euch das eigentlich wirklich? Also mal so richtig, interessiert euch eigentlich, wer der Chef vom Spiegel ist? Interessiert euch, wer der Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist? Interessiert euch, wer der Chef, beziehungsweise die Chefin, weil wir eine Chefin haben, interessiert euch, wer die Chefin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist? Oder sind das so Sachen, wo ihr sagt, ja, ist ja eigentlich egal, Hauptsache die Nachrichten, die da gesendet werden, interessieren mich. 0331 70 97 110. Die Zahl, mit der ich kontere, also die Inflationsrate kontere, ist die europaweite Arbeitslosenquote. Da werden dieser Tage die Zahlen veröffentlicht vom Eurostat. 12,1% Arbeitslosenquote haben wir europaweit im Durchschnitt. Einige sind drüber, einige sind drunter. Die Bundesrepublik ist weit drunter mit 5,4% Arbeitslosenquote. Österreich ist noch weiter drunter mit 4,7%. Und Spitzenreiter sind da Griechenland und Spanien mit 27% bzw. 26% Arbeitslosenquote. Das heißt, jeder Vierte, und vermutlich sind das nur die sich auch arbeitslos gemeldet haben, jeder Vierte hat da keinen Job und ist auf Unterstützung angewiesen. Das ist schon echt heftig. 0331 70 97 110. Was war euch wichtig in den vergangenen 3 Wochen? Ein paar Themen, also zumindest die von größerer Bedeutung zu sein scheinen, weil sie in den Nachrichten stattgefunden haben, habe ich euch ja gerade schon erzählt. Da gibt es ja mit Sicherheit noch jede Menge andere Sachen. Vor allen Dingen jede Menge Sachen, die bei euch vor der Haustür passiert sind, die euch passiert sind. Mir zum Beispiel, ach, ich höre jetzt erstmal auf zu erzählen, oder? Ich erzähle jetzt schon wieder ganz lange. Ich weiß gar nicht, habe ich hier eigentlich eine Uhr, die mir anzeigt, wie lange ich schon erzähle? Ah ja, 8 Minuten. Ich würde sagen, wir hören ein wenig Musik und ich hoffe derweil, dass ihr euch beteiligen wollt, um auf die letzten 1, 2, 3 Wochen zurückzublicken. Was war wichtig in den vergangenen 3 Wochen? Was habe ich verpasst? Und was habt ihr möglicherweise verpasst? 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und das ist Gary Numan. Gary Numan, Music for Chameleons von iAssassin. So heißt das Album, auf dem die Nummer drauf ist. Ist aus den 80er Jahren, aus den frühen 80er Jahren. Ich glaube 84 oder sogar 82. Ich bin jetzt gar nicht mehr so ganz so sicher. Aber egal, es geht hier nicht um Musik, oder? War Musik wichtig letzte Woche? Was war wichtig vergangene Woche oder davor die Woche? Oder davor die Woche? Ist ja 3-Wochen-Rückblick am Sonntag, denn immer sonntags würde ich ganz gerne mit euch hier einen Wochenrückblick machen. Ich würde gerne sozusagen den Wochenrückblick etablieren, der sich stammtischgleich am Sonntagabend hier im Radio natürlich ihr per Telefon einfindet unter 0331 70 97 110 und dann ebenfalls auf so einem schönen Stammtischniveau. Na, sagen wir Kaffeehausniveau, weil ein bisschen höheres Niveau wollen wir ja haben als der Stammtisch. Zumindest bilden wir uns das den ganzen Tag ein, ne? Dass wir uns hier also Kaffeehaus gleich treffen, immer sonntagsabends ab 10 unter 0331 70 97 110 zusammensetzen und erzählen, was in den vergangenen Tagen denn eigentlich wichtig gewesen ist. Weil wir können, weil wer redet nicht tot ist und weil es ja gar nicht so schlecht ist, die jüngste Vergangenheit zu rekapitulieren, dann vergessen wir sie nämlich nicht so schnell und möglicherweise erst recht nicht die Lehren, die wir aus der jüngsten Vergangenheit ziehen. Also nicht aus der jüngsten bundesdeutschen Vergangenheit, sondern aus der jüngsten persönlichen Vergangenheit. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und ich wüsste ganz gerne, was wichtig war vergangene Woche. Den Anfang macht Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Julia, was war wichtig?
Ich nehme einen Espresso.
Was?
Ich nehme einen Espresso.
Du nimmst
einen
Espresso.
Gerade die Kaffeerunde.
Schöne Idee. Also wenn ich das nicht vergesse, frage ich immer, was für ein Getränk die Leute haben wollen, die hier
anrufen.
Genau. Ist das so? Ja. Ein Espresso?
Ja.
Aber der ist halt sofort weg, ne? Das ist ja immer irgendwie das Problem.
Ich nehme doppelten.
Der ist ja auch sofort weg. Das ist immer sehr lustig. Fährst du nach Italien öfter mal oder überhaupt so?
Nicht so oft, aber ich nehme in der Tat gerne, auch in der realen Welt, nicht nur am Gespräch hier, einen doppelten Espresso, weil man wird da ein bisschen munterer und gibt ein Glas Wasser dazu und man hat da so ein schönes Moment des Innehaltens. Also das war jetzt nicht nur ein Joke, sondern in der Tat trinke ich gerne Espresso.
Wenn du in Italien unterwegs bist und einen Kaffee bestellst, bekommst du einen Espresso, also das, was wir hier Espresso nennen.
Ja.
Und du kannst
zwei sind Espressi.
Espressi,
die
genau.
Form des der Mehrzahlbildung.
Genau, Plural von Paparazzi. Ne? aber was halt sehr schön ist, du kannst halt dich irgendwo da hinsetzen, wo viele deutsche Touristen sind. Ich weiß nicht, ob das an der Landsmannschaft liegt oder ob es halt tatsächlich nur daran lag, dass es immer Deutsche waren, bei denen mir das passiert ist. Häufig sind es ältere Herrschaften, die bestellen einen Kaffee. Und dann kriegen die einen Espresso hingestellt. Und dann fangen die an, mit dem Kellner darüber zu diskutieren, dass sie das nicht bestellt hätten.
Das ist der falsche.
Ja, genau. Das habe ich nicht bestellt. Doch, sie haben einen Kaffee bestellt. Das ist mal sehr, sehr lustig.
Ja, das hat ja was mit den eigenen Bildern und mit den Fremdbildern zu tun. Wie oft man ja denkt, dass das eigene Bild von dem, wie der Kaffee aussieht, natürlich auch das sein muss, wie der andere das auch präsentiert. Und dann sagen die, das klappt nicht. Ich habe was anderes erwartet.
Ja. Genau.
Vielleicht auch ein bisschen mit der deutschen Überheblichkeit, wo ich bin, definiere ich, was wichtig ist.
Du meinst, am deutschen Wesen soll die Welt genesen?
Na, ich würde es jetzt nicht ganz so groß mit diesem ganzen 20. Jahrhundert verpacken. Da kommt man ja schnell in irgendwie schlechte Positionen.
Das ist ein bisschen viel Pathos dabei, ja, das stimmt.
Ich glaube, es ist so eher so eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube nicht, dass es unbedingt Altersrassismus ist, sondern es gibt so eine Selbstverständlichkeit, mit der vielleicht auch der eine oder andere einfach so eine Erwartungshaltung hat.
Ja, ich vermute mal, dass das alle haben, oder? Ich meine, wenn ich mit Italienern über Deutsche spreche, lachen die sich halt immer kaputt, wie wir rumlaufen.
Mhm.
Also, guckt euch doch mal an. Hier, bei euch ist das modern, was wir vor 3 Jahren ausgelistet haben in unseren Läden und so. Das ist schon immer ziemlich gemein.
Da sind wir aber bei dem, was du vorhin angesprochen hast. Wie viel weiß man über die anderen Länder? Wo steht Europa und was ist einem wichtig davon? Und ich glaube in der Tat, dass die Daten, die du erwähnt hast, dass jeder Vierte in etwa jetzt schon arbeitslos oder hängt
am
staatlichen Tropf. Das sind natürlich auch so Bilder, die sich, glaube ich, auch erstmal schwer hier in der deutschen Gedankenwelt verfestigen. Einerseits kommt da so ein bisschen ein Dankbarkeitsgefühl. Ein Glück, dass es uns nicht trifft.
Oder?
Ja.
Das hat was Zynisches, aber es ist tatsächlich eine der ersten Reaktionen, die ich oft höre. Bei mir beobachte und bei anderen auch. Dieses ein Glück bin ich nicht dabei. So ein Glück bin ich weiß.
Ja.
Weißt du so?
Ja. Aber absolut. Naja, ich denke mir, das ist gibt immer so eine kleine Häme auch über diejenigen, die etwas verlieren. Aber es gibt auch selbst dort, wo ein Leid unverschuldet ist, immer auch so ein ganz kleines Gefühl, ein Glück, dass es mich nicht trifft.
Mhm.
So, das hatten wir vor Jahren, wenn ich dann denke an 2001, 2002, gab es diese Sicht auch, was haben da Bayern oder so auf Berlin geguckt? Ach, die letzte Laterne, mein Gott, um Gottes Willen. Und jetzt natürlich sind wir alle ein bisschen neidisch. Oh, Berlin kommt gut durch die Krise. Ein Hotel entsteht mit dem anderen. Das ist hier ein politischer Mittelpunkt. Da kommt natürlich auch wieder Neid auf. Na klar, das gibt es innerhalb, glaube ich, einer Stadt. Das gibt es jetzt innerhalb eines Kiezes. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, es gibt wieder am Kolwitzplatz Schilder, kauf nicht bei Schwaben
oder
so. Ja,
wobei, das ist ja Satire. Das nehmen ja nur Politiker und Journalisten ernst.
Ja, du bist auch ein Journalist.
Nein, ich betrachte mich tatsächlich nicht als Journalist, weil ich an den Berufsstand des Journalisten so hohe Ansprüche stelle, die erfülle ich selber nicht. Darum, ich finde eher Entertainer oder sowas, finde ich treffender.
Plauderer,
genau, Gastgeber. Plauderer. Also eigentlich bezeichne ich mich als Gastgeber heute Abend, aber ja.
Mhm. Also Kaffeerundengastgeber ist ja auch was sehr Schönes. Mhm. Also ich glaube jedenfalls dieses kleine sich abtrennen von dem anderen, schon auch in der Partnerschaft zu denken, bin ich vielleicht auch pfiffig ordentlicher oder kreativer als der andere oder auch im Stadtraum und natürlich auch über ein Land und leider auch über einen ganzen Raum wie Europa, das ist präsent und das kommt vor, ist so.
Das kriegen wir aber auch nicht in den Griff, oder? Dass wir irgendwie, also ich denke mal, wenn ich dann so diese, einfach nur an Griechenland denke oder drüber rede oder drüber lese, die sind halt sehr weit weg und ich überlege mir dann halt immer, wie nah fühle ich mich eigentlich, weiß ich nicht, den Niedersachsen. Die sind gar nicht so weit weg, ne? Das sind von hier Berlin. Wie weit ist es bis zur nächsten niedersächsischen, also bis zur Landesgrenze? Vielleicht 150 Kilometer oder sowas. Und die sind mir schon sehr fern. Also ich habe zu Niedersachsen überhaupt keinen Bezug, außer dass so ein paar Freunde von mir wohnen.
Aber in welchem Stadtbezirk wohnst du denn?
Ich in Tempelhof.
Na, da ist der Spandau auch schon weit weg oder der Hellersdorfer.
Ja, aber das ist Berlin. Also das ist in meinem Kopf, das gehört zu mir. Da gehöre ich dazu irgendwie. Das ist da habe ich gar nicht so das Problem. Aber tatsächlich, sobald ich schon 150, 200 Kilometer weit weggehe, frage ich mich, was habe ich mit denen eigentlich zu tun? Und genauso haben wir natürlich auch als komplettes Land das Problem mit Griechenland. Die sind so weit weg, dass wir überhaupt nicht, ich glaube, wir können überhaupt nicht begreifen, also intuitiv, wir können überhaupt nicht begreifen, dass wir ein Raum sind, also dass die Griechen zur Bundesrepublik gehören, wie die Nordrhein-Westfalen zur Bundesrepublik gehören.
Na gut, nun kann man natürlich sagen,
dass die Griechen zu Europa gehören, wie die Nordrhein-Westfalen zur Bundesrepublik gehören.
So. Ja, ja. Ich glaube, dass natürlich wirklich dieses Gefühl, wer gehört alles zusammen, da brauchen wir nur ein paar Jahrhunderte zurückgehen oder eine kurze Zeit zurück. Wir haben natürlich auch in Deutschland eine Situation, wo nicht immer Deutschland war, sondern wo die einzelnen Staaten viel stärker das Bewusstsein geprägt haben. Und jetzt mit Europa natürlich wieder eine Situation, wo die europäische Einigung einschließlich der entsprechenden Abstimmung in verschiedenen Ländern ja auch nicht so mehrheitlich getragen wurde. Und die Tatsache, dass es vor allem erstmal eine Währungsunion war oder als Währungsunion konzipiert war, während für viele Bürgerinnen und Bürger das gar nicht so präsent war, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Im Alltag selber, die haben ja 2006 die Fußballereignisse oder immer wieder gezeigt, ist es für junge Leute sehr wohl so, dass es, ob man in Barcelona ist, ob man in Paris ist oder in Berlin, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Aber wenn es jetzt um das Thema wiederum Währung geht oder um das Thema Wirtschaft, dann wird es natürlich nochmal deutlich, dass es da sehr wohl Grenzen auch gibt und dass die Einzelnen, glaube ich, nicht so deutlich wissen, was passiert, wenn einer runterfällt und dass man sich's eigentlich nicht leisten kann.
Das ist das Problem, niemand weiß mehr, was eigentlich passiert.
Das, glaube ich, ist der zentrale Punkt. Jeder hat, selbst wenn er in der Familie noch den einen oder anderen Betriebswirt hat, hat er dennoch keinen Volkswirt in der Familie und niemand sieht mehr wirklich durch. Ist das nun eine super tolle Idee, was Frau Merkel da fährt für Deutschland? Oder ist es selber, sind wir Mitverursacher?
Das Problem ist halt, Frau Merkel darf eigentlich keine deutsche Lösung anstreben. Also die darf halt keine national angenehme Lösung anstreben, sondern die muss eine europaweit tragfähige Lösung anstreben. Und ich habe sogar aufgehört zu verstehen, ob sie das tut oder ob sie das nicht tut.
Genau.
Also ich habe aufgehört zu verstehen, ob die Bundesregierung eine nationalistische oder eine europäische Politik fährt. Ich kapiere es nicht, ich weiß es nicht.
Das ist natürlich eigentlich ist genau diese Beobachtung, die du da tätigst. Ich kapier's nicht und da schließe ich mich, muss ich mit aller Banalität sagen, mit an, ist natürlich, dass das Ende eigentlich von der Demokratie, ne? Wir beide jetzt schon können nicht beurteilen, ob politischen Entscheidungen, die derzeit zur Entwicklung der Wirtschaftsthemen in Europa getätigt werden, ob die nun pfiffig sind oder nicht.
Genau.
So, wir wissen nicht mal, ob sie umsichtig sind oder nicht.
Genau. Und das Einzige, was wir sehen, ist, es fühlt sich momentan ganz gut in der Brieftasche an. Aber das kann halt nicht die Lösung sein. Also, ne, also wir sind halt ein paar Millionen mehr Leute als nur du und ich. Und nur weil es uns beiden möglicherweise gut geht, das kann halt nicht der Maßstab sein, ja.
Das ist bestimmt eine ganz problematische Entwicklung und die Tatsache, dass Leute dann eher dann doch wieder zur Fernsehserie umschalten oder zu Sachen, die sie einfacher verstehen, einfacher begreifen können, ist eigentlich auch ein bisschen bitter.
Na, und vor allen Dingen auch eine Gefahr, weil sie laufen halt den Rattenfängern hinterher, die einfache Lösungen propagieren.
Oder also unsere Freunde, die jetzt irgendwie rufen, neue Partei gegen den Euro oder so, da bin ich auch in Sorge, dass eine solche Populismus natürlich vielleicht doch nicht spurlos an Leuten vorbeigeht. Einerseits hofft man immer, da fallen doch die Leute nicht drauf rein auf sowas, aber man weiß es nicht und immer wieder ist auch der Deutsche und unser Mitmensch gerne auf sowas reingefallen. Da ist, glaube ich, wirklich Wachsamkeit vonnöten zu sagen, das ist eine Entwicklung, die allen schaden würde.
Ja. Aber selbst da kriegst du ja schon, ein Problem, wenn du sagst, naja, das, was sie da fordern, das ist ja totaler Quatsch, das würde uns ja nur schaden. Versuch mal zu erklären, warum uns das schaden würde. Das ist nämlich überhaupt nicht so einfach. Das sind so, weißt du, so, ja, wenn wir die D-Mark abschaffen, den Euro wieder einführen, das wäre wirtschaftlich katastrophal für uns. Warum eigentlich? Und selbst, und da fängt's ja schon an, schwierig zu werden, weil du musst halt, das Problem, was wir dann bekommen, musst du halt so verständlich erklären, dass es auch der Dümmste versteht. Du musst halt alle mitnehmen, wenn du Demokratie machst. Und das, ist halt schwer. Also.
Naja, ich glaube, die Ebene der Wirtschaftsentwicklung, einerseits haben wir eine sehr hoch differenzierte Alltagswelt, also wer derzeit, glaube ich, Hochleistungsrechner baut oder als Chirurg in der Charité nachts operiert, da haben wir, oder auch nur als Kindertagesstätte, als Kita-Leiterin arbeitet, wir haben hochspezialisierte Arbeitsthemen, wir haben, glaube ich, in vielen Bereichen wirklich eine sehr gute Qualität, aber das, was an politischen Prozessen läuft, ist eben in einem Bereich von Populismus, Arbeit für alle oder
genau. Vollbeschäftigung. Fachkräftemangel.
Wo einfach eine solche Plattitüde greift und selbst die dritte Abend-Podiumsdiskussion mit Jauch oder wem auch immer natürlich nochmal versucht, ein paar Details rauszukitzeln, aber da gilt auch nur der Wettbewerb um die schlagkräftigste und witzigste Bemerkung.
Das ist eine Performance-Show, da geht es nur um Performance, da geht es nicht um Inhalte.
Also und das Leute nicht verfolgen das inzwischen Sonntagabend und denken, der hat ja gut abgeschnitten oder wieder waren keine Frauen dabei oder so ein Kram. Aber die Tiefe des Dialogs, es wird dann auch ein Stellvertreter-Dialog. Ich gucke also dazu, wie der FDP-Chef oder der Herr Wobereit Dialoge führen und selber muss ich auch nicht mitdenken, sondern ich gucke einfach nach Sympathie. Wer ist besonders witzig? Wer ist besonders schlagkräftig? Welche Frau hat den falschen Rock? Das ist auch bitter.
Und dann denkst du, der Wobereit hat es allen gezeigt und fährst am nächsten Tag mit dem Auto über die Leipziger Straße hinterm Roten Rathaus durch Schlaglöcher, wo du denkst, sag mal, der hat ja nicht mehr seine eigene Stadt im Griff. Das ist irgendwie,
Das ist richtig.
Komisches Vakuum eigentlich, in dem wir uns da befinden.
Jetzt gerade auch wieder Proteste haben, wenn wir hier über die Woche plaudern.
Hier, warte mal, Julia, du bist sowieso meine einzige Anruferin und ich muss jetzt Nachrichten machen. Magst du warten bis nach den Nachrichten?
Na, selbstverständlich.
Gut, dann kommt jetzt der Teaser und nach den Nachrichten erzählt Julia die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Und ihr seid natürlich weiterhin eingeladen anzurufen. Bleibt dran, Julia. Ihr seid natürlich weiterhin eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 hier am Kaffeehaustisch Platz zu nehmen und gemeinsam die Woche zu rekapitulieren oder die letzten beiden oder die letzten drei. Der letzte Wochenrückblick ist ja schon ein paar Wochen her. 0331 70 97 110.
Die zwei Sprechstunden.
Immer am Sonntagabend lade ich euch ein, hier anzurufen unter 0331 70 97 110 und euch an unseren virtuellen Kaffeehaustisch zu setzen, um die Woche zu rekapitulieren. Wir machen einen Wochenrückblick, zumindest versuche ich mit euch einen Wochenrückblick zu machen. Und weil ich die letzten drei Wochen nicht da war, was zumindest die letzten drei Wochen keinen Rückblick gab, blicken wir auf die letzten drei Wochen zurück. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie Wochenrückblick? Ganz einfach. Guckt mal, was euch so passiert ist in den letzten zwei, drei Wochen und überlegt euch, was davon wichtig genug oder erzählenswert genug ist, dass ihr es anderen erzählen wollt, weil so ziemlich alles wichtig genug ist, anderen erzählt zu werden, auch wenn sich das sehr oft nicht so anfühlt, dass die Dinge wichtig wären. Nur Mut, 0331 70 97 110. Immer noch am Tisch die Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Noch ein Käffchen?
Ja, gerne. Der war übrigens recht lecker.
Welcher? Ach so. Ich bin kein Schauspieler, merke ich dann immer wieder.
Na, ich nehme nochmal denselben.
Wie kochst du deinen Kaffee eigentlich?
Ich habe in der Tat so ein Gerät, was das macht.
Wieso, Vollautomat oder wie?
Ja.
So richtig so mit Mühle und...
Ja, so mit draufdrücken und brr, brr und Brause und sowas. Krass. Und diese ganze Kultur da so. Ich nenne jetzt nicht den Markenhersteller.
Ist auch noch eine von den teuren?
Im mäßigen Preis.
Also nicht die mit J?
Nee.
Okay,
nee,
alles klar.
Die mit
weil
K.
Siehste, sagt mir noch nicht mal was. Aber ich kenne einen, der hat mal früher bei einem dieser Kistenschieber, Elektrokistenschieber gearbeitet.
Ja.
Und als ich dem sagte, Freunde hätten sich jetzt so eine teure, vollautomatische Kaffeemaschine von eben dieser Firma besorgt, 1.000 Euro gekostet oder so. 1.000 für eine Kaffeemaschine. Entschuldigung, aber ich komme hier nicht drüber. Sagte der, ach du Schande, ja, die Dinger, die hatten wir öfter mal in der Reparatur. Und wenn wir die aufgemacht haben, war das immer vermockt, wie irgendwie so eine Jackentasche, in der einer ein Brot vergessen hat. Weil da immer so ein bisschen Kaffeemehl, feuchtes Kaffeemehl runterbröselt und anfängt zu schimmeln. Und dann war es so um die Brühgruppe rum, meinte, hättest du ständig bei diesen Vollautomaten irgendwie so schimmeliges Blah gehabt. Also guck vielleicht öfter mal rein, wollte ich damit sagen.
Naja, angeblich tut er das ja selber reinigen, ne? Aber ich glaube es auch nicht.
Ja,
ich glaube, da ist in der Tat noch Bedarf. Aber das ist in deiner Kaffeemaschine, die du jetzt gerade hast. Was trinken wir jetzt für einen hier, wenn ich kurz mal nachfragen
Der Kaffee,
darf?
Den ich im Ausschank habe dieser Tage, ist Deathpresso, kommt aus Hamburg. Also Deathpresso geschrieben, ist von der Copy Bar in Hamburg und ist einer der schmackhaftesten Espressi, die ich so kenne.
Okay.
Allerdings zubereitet auf, ich habe so eine Maschine, die man sich auf den Herd stellt. Weißt du, so eine Cafetiera heißen die, glaube ich.
Ja.
Und der Deathpresso ist übrigens wirklich eine Empfehlung. Also habe ich neulich einen Pfund von geschenkt gekriegt und bin wirklich hin und weg davon. Musst du mal googeln, kannst du irgendwo bestellen.
Mhm. Na, der ist jetzt erstmal schon in Ordnung.
Nun denn.
Mal wieder hier ein bisschen das mit dem virtuellen.
Die virtuellen. Das nächste Mal versuche ich mal irgendwie so Kaffeehausgeräusche mit einzuspielen. Vielleicht hilft das.
Mhm.
Fragt sich nur wobei.
Genau. Genau.
So, zurück zum Wochenrückblick. Ich sag nochmal die Nummer in der Hoffnung, dass vielleicht außer dir noch jemand anruft. Wir können ansonsten machen wir bis Mitternacht. Wenn du Zeit hast.
Das klingt jetzt so, als wärst du jetzt mit mir als Gesprächspartner nicht ganz zufrieden. Das ist jetzt jemand, der also nur einen im Kaffeestübchen hat. Ist auch nicht der Hit zu
du
sagen.
Du hast ja wohl
also,
einen
Mensch,
im Kaffeestübchen.
Ich bin ärgerlich hier, dass hier kein anderer ist.
Nee, aber es ist halt, also die, wenn wir jetzt 2 Stunden lang miteinander reden.
Nee.
Ich habe da kein Problem mit. Wenn du Zeit kommst, können wir das gerne machen. Aber dann ruft morgen die Chefin an und fragt, was das sollte. Und dann sage ich, hat halt keiner sonst angerufen. Dann sagt die, was hättest du auch machen sollen.
Aber wir machen nochmal Werbung und sagen, es ist hier schön. Man kann hier anrufen, es geht einfach und man kann zu uns stoßen.
0331 70 97 110. So, was war das Thema, was du...
Was wollen wir noch über die Woche reden? Naja, über die Woche müssen wir noch reden. Wir haben jetzt 2 Mannschaften in Großbritannien.
Stimmt.
Also das ist jetzt hier für jemand, der die Woche nicht da war, vielleicht nicht so der Hit, aber für jemand, der also die Woche durch die Straßen ist und vor den Sky Bars gesehen hat, wie sich die Menschen ballten und erlebt hat, wie das Spiel war. Ein Spiel, 2 Spiel, überall haben, also gerade mal so, also sagen wir mal so, Dortmund gegen Madrid, das war knapp noch. Die letzten Minuten, 2 Tore der gegnerischen Mannschaft. Das sind diese Menschen, essen die dieses Nutella. Ne? Das sind so unsere Leute, essen da mit Jogi Löw irgendwas und dann schießen dann sind die für Madrid. Das war, glaube ich, auch für die Leute ein bisschen schwierig.
Ja, jetzt soll noch mal, einer sagen, so, ne? Nutella wäre irgendwie ungesund.
Jetzt haben wir schon wieder, man darf nicht so viele Werbung. Die beiden Spitzenmannschaften Deutschlands spielen gegeneinander am 25.
In Wembley.
In Wembley im Mai.
Was glaube ich, das nervt die Briten, glaube ich, so richtig, ne? Dass da jetzt 2 deutsche Mannschaften auflaufen. Und
ich glaube, das ist noch so ein weiterer Test, wie wir den vorhin erwähnt haben, wie weit die so europäisch sind. Weil
Lektionen
das
schon, in Demut.
Ja.
Super.
Naja. Da, glaube ich, ist schon Anlass zur Sorge, ob das wirklich konfliktlos abgeht. Ne?
Ach, das
so,
denke ich schon.
Das wäre ja
also,
nicht zu wünschen, wenn dann irgendjemand was auf dem Rauch
wirft. Das ist ja schon, das ist doch ein zivilisiertes Land. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie, gibt es Ausschreitungen? Nee.
Man weiß es nicht. Aber spannend ist es schon und ich habe beide Spiele auch gesehen. Das ist schon perfekt. Und gerade weil jetzt in den Nachrichten kam, dass Union natürlich heute wieder 0-3 gespielt hat in München, in dieser Allianz Arena. Man stellt sich das vor, riesengroße Arena, niemand da. Also da sind wir ein bisschen, können wir nicht mithalten.
Ja.
Also ich glaube, Union braucht andere Spieler. wenn ich das mal so jetzt hier.
Wenn du meinst, du kannst mir da viel erzählen. Ich habe da ja, ich habe da ja überhaupt keinen Zugang zu. Also Fußball ist so, nee, überhaupt nicht. Also ich, manchmal, wenn ich so ein Spiel sehe, zufällig oder sowas, macht mir das auch häufig Spaß. Ich bin auch mittlerweile in der Lage, es hat viele Jahre gedauert, aber ich bin mittlerweile auch in der Lage, Spielzüge zu erkennen. Vor allen Dingen, wenn sie schief gehen. Also, ne, dann sieht, weiß man, das wollte er machen, das hat nicht geklappt. Das begreife ich mittlerweile. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie so, wie soll ich sagen, so alltäglich in Gedanken dabei bin. So du könntest mir jetzt erzählen, Union sei in der ersten Liga und ich würde dir das einfach glauben, weil ich nicht war.
Sind sie nicht?
Wusste ich, glaube ich, sogar.
Sind in der zweiten, hatten kurze Zeit mal Ambitionen und haben sich dann aber doch ein bisschen mehr auf den Stadionbau konzentriert, auf die alte Försterei. Das ist auch gut, das ist auch eine tolle Stimmung jedes Mal. Aber das Thema Qualität der Spieler, das ist ein bisschen hängig und schauen wir mal.
Du bist also Unionerin?
Ich bin ab und zu im Stadion, ja, und das Wort Unionerin würde ich jetzt auch ein bisschen eher, ja, aber schon eher Unionerin, ja.
Aha.
Wenn man sich als Berliner outet zwischen gar kein Interesse, Hertha oder Union, würde ich sagen, bin ich eher Unionerin.
Naja, bevor ich gar kein Interesse sage, sage ich immer TB, ne?
Ja.
Weil ein Kollege von mir, der ist irgendwie TB-Anhänger schon immer. Und dem ist das auch egal, dass die mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch in irgendeiner Liga spielen oder nur noch eine Karteileiche sind. Aber das finde ich dann irgendwie, denke ich mir, dann sage ich halt TB.
Aber noch eine andere Mannschaft hat ja heute hier gewonnen, hier unsere, wie heißen sie, die vorhin in Nachrichten kamen hier. 1, 2, 3. Kriegen wir jetzt nicht rein. Müssen wir uns nochmal kundig machen.
1, 2, 3, wer hat denn was?
Naja,
wenn ich ein Nachrichtenmanuskript hier liegen hätte, dann.
Da könnte jetzt dein Team sagen, die waren es, die heute hier gewonnen haben. Oder Menschen, die jetzt die Nachrichten haben.
Ich spreche mal nach draußen in die Regie, pass mal auf. Welche Fußballmannschaft hast du da eben gemeldet, die gewonnen hat?
Nicht Fußball.
Ach so, nicht Fußball.
Nicht Fußball, ne, wir haben ja noch nicht so viele.
War das Volleyball?
Ja,
Kollege fragt nach Volleyball.
Ich glaube, die Volleyballer haben heute gewonnen.
Die Volleyballer? Ich weiß nicht, also.
Nö. Kriegen wir es nicht raus.
Die Volleyballer haben die Meisterschaft geschafft. Ach, siehst du, die Berlin Volleys. Ja, die Berlin Volleys haben die Meisterschaft geschafft. Volleyball habe ich ja selber mal gespielt. Das ist so ein Sport, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Volleyball hat echt Spaß gemacht.
Aber das ist zum Beispiel so eine Mannschaft, wo ich jetzt outen muss, dass ich zwar vorhin gehört hatte und jetzt noch nicht mal hätte präsent haben können. Du hast es gar nicht gehört. Also da gibt es schon eine Reihe Sportarten, glaube ich, vielleicht auch Sportangeln oder so, wo wir gar nicht im Stadtraum deutlich wissen, wer gerade wo gewinnt.
Ja. Ne? Ja, das ist klar. Also ich meine, du hast halt eben die großen Unterhaltungsindustrie-Sportarten, Fußball, Basketball, was gibt's noch? Also Eishockey ist schon nicht mehr. Eishockey ist eigentlich kein Sport mehr, der in Deutschland großartig
ist. Obwohl wir auch da in Berlin ja gut sind, ne?
Ja, aber ist jetzt nichts, wenn du Sportschau guckst, also was siehst du in der Sportschau? Sportstudio ist eigentlich immer nur Fußball, Tennis?
Nur Fußball.
Ja. Fußball, Tennis, Raketenauto.
Seitdem Herr Becker nicht mehr da ist.
Ja doch, ab und zu ein bisschen Tennis sieht man schon. Mal. Dann so Raketenautos, die im Kreis fahren, ne? So. Und sonst?
Wo das Geld ist.
Ja, wo das Geld ist.
Wo das große Geld ist. Ja, die Frage ist natürlich, warum ist das Geld, wenn Männer in Kreisen im Auto fahren? Ich fahre sehr gerne Auto, aber es erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich glaube, das könnte man mir auch jedes Ticket hinterherwerfen. Ist mir völlig rätselhaft, wieso man da steht und vor einem fahren Menschen mit 200 oder noch schneller. Oder die fahren in Blitzgeschwindigkeit an einem vorbei. Was ist der Charme? Keine Ahnung.
Hab ich auch noch nie verstanden. Also auch die Autos, die sehen auch ungeil aus, finde ich. Und also ja, ich finde es auch, also wenn die Rallye fahren, wenn die so Rallyes fahren, das finde ich cool. Wenn die mit so 87 Scheinwerfern auf dem Dach über irgendwelche Schotterstraßen schlittern und so. Das sieht irgendwie cool aus. Ja, Afrika gar nicht mal so. Ich finde eher so wenn die so durch die Alpen knallen, finde ich irgendwie immer ganz lustig. Falls sie überhaupt durch die Alpen fahren. Ich weiß, man weiß das ja alles gar nicht.
Weiß man alles nicht.
Man
steckt nicht drin. Genau.
Was war noch wichtig letzte Woche?
Was war noch wichtig?
Tag der Arbeit war. Hast du Arbeit?
1. Mai. Nee, ich habe den 1. Mai in der Tat auch eher so genossen. Vorher war ja auch noch der 30. April, Walpurgisnacht. Ich hatte ja den Eindruck, dass das in Berlin jetzt eher ein bisschen gedämpfter abgeht.
Na, ich glaube, die Polizei hat dann sogar der Presse diktiert, dass es die ruhigste Nacht seit ever war. Ne? Also seit immer.
Irgendwie nachts kam die Meldung, dass ein Pferd durchgegangen war. Das schien mir dann schon, war glaube ich auf der, in Karlshorst auf der Trabrennbahn so, weil das die Geräusche der Demonstrieren oder der gehört hat. Also insofern wird das jetzt eher auch ein ruhiger Ruhigere Walpurgisnacht gewesen sein.
Ruhigere.
Ruhigere, ja, ja,
Ruhigere.
Genau. Ja.
Als sonst.
Wobei natürlich
Ruhigere.
Jetzt, wenn wir mal auf den 1. Mai
Verdammt.
Schauen, die Ziele des 1. Mai eigentlich, Lohngerechtigkeit und all die Dinge sind ja eigentlich nicht vom Tisch, so, ne?
Ja, aber wollen wir ja in Wirklichkeit nicht haben, sonst würden wir ja nicht Parteien wählen, die dagegen arbeiten, ne?
FDP. Aber die FDP ist
egal,
jetzt
welche.
Gerade jetzt versammelt sie sich und
Schilling hat einen Parteitag gehabt, ne?
Für, genau, hat einen Parteitag
ja.
Und sind für den Mindestlohn.
Ja,
also in
4 Euro Branchen. Oder was, ne? Flog an mir vorbei, 4 Euro fänden sie gut. Ich habe gedacht, ja, 4 Euro könnt ihr euch bei mir abholen kommen.
Sie wollen nicht ausgeschlossen sein. Sie wollen irgendwie teilhaben an den Machtstrukturen und haben das Thema aufgegriffen. Das ist schon bitter.
Ich wette, dass die FDP im nächsten Bundestag auch wieder vertreten sein wird. Weil im Moment lachen sich ja alle kaputt über diese Partei und sagen, ja komm, kannst du ferner liefen, die stehen dann unter Sonstige. Aber ich wette, dass die 5%-Hürde knacken. Ich bin mal gespannt.
Ja, das ist nicht abwegig.
Ich muss eh mal gucken, ob ich da irgendwo auch eine Wette platzieren kann. Ich habe ja bei Champions League, habe ich ein bisschen Geld gewonnen. Vorher habe ich ein bisschen verloren. Ich habe vorher auf Barca gesetzt, habe ich einen Zehner verloren. Dann habe ich auf München gesetzt und habe, ich weiß gar nicht, 17 gewonnen oder so. Das heißt, ich bin mit 2 Euro im Plus.
Ja.
Das muss man erstmal hinkriegen. Also Glücksspiel ist nicht so deins.
Meins auf keinen Fall. Ja. Nein, ich war jetzt nur ein bisschen erschrocken, weil ein Bus hat sich mir von hinten genähert.
Oh Gott.
Dass ich gegebenenfalls jetzt schauen musste, ob nicht jetzt automatisch durch das Anschalten des Fahrzeugs auch die Freisprechanlage hier wieder geht und
Verstehe, du stehst, du sitzt in deinem Auto und stehst irgendwo auf der Straße rum?
Genau.
Warum das denn?
Ja, weil du jetzt natürlich unsere schöne Erzählung von dem Kaffeestückchen
hast. Ach, verdammt.
Jetzt,
das ist immer so.
Also das mit der Ernsthaftigkeit der Regie, das hängt noch, ne?
Ja, wir üben hier noch. Das ist alles, das ist hier, wie nennt man, es ist hier Kunst. Wir machen hier Kunst.
Ja. Genau.
Hier, Julia.
Ja.
Ich habe noch 2 neue Anrufer gekriegt.
Das ist gut.
Ich danke dafür, dass du angerufen hast, dass du so lange durchgehalten hast. Und ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören. Das macht Spaß, mit dir zu reden.
Das freut mich. Das Kompliment gebe ich gern zurück.
Schönen Dank.
Und freue mich auf die nächsten Gesprächspartner und fahre dann jetzt wieder zügig durch die Gegend.
Wo fährst du hin? Was fährst du überhaupt in der Gegend rum um diese Uhrzeit? Das gehört sich doch nicht.
Ich fahre nach Hause.
Brav.
Ja.
Gute Nacht.
Genau.
Tschüss.
Ja, tschüss.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ihr seid eingeladen anzurufen, auf die Woche zurückzublicken. Und weil ich länger nicht da war, blicken wir nicht nur auf eine zurück, sondern auf 3. Ja, meinetwegen auch 4. Mir soll es doch recht sein. Also Wochenrückblick am Sonntagabend. Ruft an unter 0331 70 97 110. Setzt euch an unseren virtuellen Kaffeetisch und rekapituliert auf Kaffeehausniveau oder darüber oder darunter, ganz wie ihr wollt, die hinter uns liegende Woche. Und da geht's natürlich nicht nur um die große Politik, was so passiert ist, weltweit, national oder sonst wie, sondern auch und insbesondere um die Dinge, die euch widerfahren sind, die Dinge, die ihr wichtig findet aus den vergangenen Tagen. Was war los vergangene Woche? Was war euch wichtig vergangene Woche? Ist euch irgendwas aufgefallen? Ist euch irgendwas aufgestoßen? Habt ihr euch über irgendwas aufregen müssen? Habt ihr vielleicht irgendwas gelernt? Habt ihr irgendwas geschafft? Habt ihr irgendwas geändert? Fällt mir noch eine Alliteration mit G ein? Nein, guten Abend, Nies.
Guten Abend, Holgi. Lange nicht gehört voneinander.
Ja, weil der letzte Wochenrückblick vor 3 Wochen war. 2, 3.
Genau.
3.
Vor 3
Egal,
Wochen, ja.
3.
2 Wochen war nicht.
Was ist passiert? Du hast deine Bachelorarbeit abgegeben? Nee, Diplom war das noch, ne? Nee,
Bachelor war schon richtig. Das war der letzte Status, den du hattest. Ich habe die abgegeben, genau. Dann habe ich eine ganze Zeit lang gewartet und letzte Woche habe ich dann tatsächlich meine Note bekommen.
Ah.
Und? Bin sehr zufrieden mit der Note.
1.
1, ja.
Ja, ist ja so super.
Ja. 1,3 macht insgesamt eine 1,7 Note, bin ich dann doch sehr zufrieden.
Ich werde zufrieden sein. Was ist die schlechteste Note, die man kriegen kann?
4,0 ist noch bestanden.
Ja, also ich bin auch mit 4,0 zufrieden. Falls mein Prof das jetzt gehört hat. Hier, Prof, ich bin auch mit 4,0 zufrieden und werde weiter erzählen, dass du toll bist.
Ja, ansonsten im Studium geht es jetzt natürlich mit dem Master weiter und ich bin total gefrustet vom Master.
Du machst unmittelbar weiter an derselben Uni.
Ja, genau. Ich habe auch, weil meine Arbeit hatte ich ja so ein Semester rausgezögert und hatte dann schon fürs Masterstudium 2 Veranstaltungen gehört im letzten Semester. und höre jetzt dieses Semester auch wieder was. Und es ist einfach nur nochmal Wiederholung. Also ich habe irgendwie das Gefühl, nichts Neues zu lernen. Das ist total krass.
Wiederholung also wovon? Also dann ist
der gesamte Stoff nochmal in ein bisschen anders präsentiert, nochmal zusammengekocht und die Prinzipien, die einem beigebracht werden, also in der Informatik ist es ja ganz viel irgendwelche Programmierprinzipien oder irgendwelche Konzepte, um Probleme zu lösen, beibringen. So, was weiß ich, wie sorge ich dafür, dass Systeme, die über das Netzwerk miteinander kommunizieren, das gleiche Wissen oder sowas, wie synchronisiere ich da Kram, wie reagiere ich da drauf, wenn irgendwas kaputt geht und so weiter. Mhm. Und es wird immer nur derselbe Scheiß aufgekocht und immer um dieselben Probleme und dieselben Lösungen dann präsentiert. Und von allen wird es immer so präsentiert, als ob es jetzt wahnsinnig was Neues wäre und wir das noch nie gehört hätten. Und ich sitze in der Hälfte der Veranstaltung und denke mir, Leute, meint ihr das ernst?
Wird das so, der Chat weist mich gerade darauf hin, dass ich sehr unhöflich bin. Ich habe dir keinen Kaffee angeboten oder ein anderes Getränk.
Ich nehme einen Kaffee.
Einen Kaffee. Milch, schwarz. Zucker, schwarz. Schwarz?
Schwarz.
Das geht auf den Magen, aber gut.
Schwarz wie die Nacht und bitter wie das Leben.
Da gibt's noch, das könnte man auch mal machen, ne? So Sprüche sammeln.
Genau.
Ich habe mal Skat-Sprüche gesammelt, da gibt's auch ganz schlimme. Da gibt's zu jeder Karte, die du spielst beim Skat, gibt's einen Spruch.
Ja.
Zu jeder. Natürlich. Ich erinnere mich nur noch an eine, aber...
Ich habe ein gutes Dutzend von meinem Großvater damit gelernt, der mir Skatspielen beigebracht hat.
Ich kenne nur, beim Grang spielt man Esser, sonst gibt's was auf die Fresser.
Ja, ein Kreuz, ein Leid, ein bitterböses Weib hat mir der Herr gegeben.
Kannte ich noch nicht. Super. Zurück zum Studium. Wie lange geht der Master? 2 Jahre? 1 Jahr? Ja,
2 Jahre geht er eigentlich. Ich bin im Moment so ein bisschen so...
Gehst du davon aus, dass sich das nochmal bessert? Oder weißt du, ob sich das nochmal bessert?
Weil ich hoffe es.
Klar. Aber kann ja sein, dass so wie früher, also als ich auf dem Gymnasium war, da war halt die 11, also Jahrgangsstufe 11 war vergleichsweise simpel, weil die benutzt wurde, um alle, die irgendwie alle dann da zusammengekommen sind, auf ungefähr den gleichen Stand zu nivellieren.
Ja, stimmt.
Vielleicht machen die das bei euch ja auch so.
Und dieses Semester sind auch die Veranstaltungen so ein bisschen so, was angeboten wurde. Und ich hoffe, dass die interessanten Veranstaltungen im nächsten Semester dann nochmal dazukommen. Wo dann auch die Bereiche, wo man sich dann ein bisschen hinspezialisieren will, vielleicht nochmal besser werden. Aber ansonsten, also eins der prinzipiellen Probleme, die man so in der Informatik im Moment hat, das ist so Parallelität und Nebenläufigkeit, also dass irgendein Computer halt irgendwie mit mehreren Prozessoren oder Prozessorkernen zumindest ausgerüstet ist und dass die sich nicht irgendwie gegenseitig in die Quere kommen oder sowas. Und da gibt's halt irgendwie so 3 Patentlösungen und die werden immer wieder irgendwie neu besprochen und macht echt keinen Bock.
Kannst du mir einen Informatikwitz vielleicht erklären?
Vielleicht.
Okay. Verteiltes Echtzeit-Java. Was ist daran lustig? Ich habe das Gefühl, dass das fürchterlich komisch ist, aber ich verstehe natürlich nicht, weil was ist daran lustig?
Ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest.
Ja, Fefe schreibt es immer in seinem Blog, blog.fefe.de.
Ich weiß, Fefe lese ich auch regelmäßig und verteiltes Echtzeit-Java, also das sind halt so 3 Komponenten. Fangen wir mit Java an.
Ja.
Java ist halt erstmal eine Programmiersprache und Java ist bei Fefe in einem sehr schlechten Ruf. Ganz viele Leute sagen, Java ist eine ganz tolle Sprache, weil Java halt irgendwie so, man kann mit irgendwelchen schönen Modellen und Abstraktionen da irgendwie arbeiten, sodass man das ein bisschen besser versteht. Und Fefe ist eher so jemand, der sagt, ich möchte gerne mein C haben, das ist schön maschinennah und wenn ich weiß, was ich damit tue, ist das auch alles gut. Und Java ist aber halt das, was gerne so an Unis auch gelehrt wird. Also wir lernen ganz, ganz viel Java. Und Java ist aber nicht unbedingt die schnellste Programmiersprache früher gewesen.
Okay, das heißt, sie
besser.
Also Echtzeit ist schon mal, also Echtzeit Java ist schon mal ein Widerspruch in sich.
Genau, also es gibt Echtzeit Java. Also Java hat dann so ein paar Probleme. Zum Beispiel bei C kümmerst du dich um alles, was im Speicher drinne liegt, selber. Wenn du irgendwas hast, irgendeine Variable oder sowas, irgendeinen Wert, den dir gespeichert hast und du den nicht mehr brauchst, kannst du den wegschmeißen. Bei Java hast du einen sogenannten Garbage Collector. Wenn du irgendwas im Speicher rumliegen hast und das Programm weiß, dass du das nicht mehr benutzen wirst, weil in deinem Programmtext das Ding nirgendwo mehr auftaucht später, dann kommt irgendwann mal dieser Garbage Collector vorbei, wie die Müllabfuhr, und nimmt das Ding mit und schmeißt es weg. Mhm. Und erst dann passiert das. Das kannst du aber nicht bestimmen, wann das passiert. Das bedeutet, du kannst keine Aussagen darüber machen, wann dieser Garbage Collector vorbeikommt. Und damit kannst du auch keine Aussagen darüber machen, wie dein Speicher sich verhält. Bei Echtzeitsystemen, wo du meistens recht eingeschränkte Bedingungen hast und ganz bestimmte Taktungen und ganz bestimmte Zeitabläufe vorgeben musst, kann es passieren, dass dir dein Garbage Collector plötzlich diese Taktung kaputt macht, weil der plötzlich sagt, ich muss jetzt mal Müll wegräumen, mhm, und einfach mal dein Programm kaputt macht. So. Damit hast du irgendwie so Echtzeit und Java schon mal kaputt gemacht. Mhm. Also es gibt Echtzeit Java, wo dieser Garbage Collector anders gebaut ist und schwieriger ist, aber das ist alles nicht so überzeugend eigentlich. Ich habe da auch schon mit rumgehampelt, aber das, naja, sobald man ganz, ganz viel mit dem System macht, kann der Garbage Collector irgendwie nicht mehr vorbeikommen, weil der dann immer unterdrückt wird und da kommt er im ungünstigsten Moment vorbei. Und dann verteilt redest du immer davon, wenn du mit mehreren Systemen, also was weiß ich, über das Internet oder über irgendein lokales Netzwerk oder sowas arbeitest. Mhm. Und da musst du halt extrem viel kommunizieren generell erstmal. Das kann Java auch alles, aber es bremst einen immer super aus, weil man halt Nachrichten hin und her schicken muss. Mhm. Und Netzwerk ist trotzdem langsam im Vergleich mit dem, was man irgendwie in so einem PC an Daten hin und her schiebt.
Klar. Hm.
Da. Und wenn du dann so Java, langsam, Echtzeitanforderung, böse, verteilt das Ganze auf irgendwelche Systeme, das kann nicht gut gehen.
Das heißt, verteiltes Echtzeit-Java ist gleichbedeutend mit dysfunktional.
Genau, also okay. Es ist eigentlich so grundsätzlich kaputt.
Okay,
so
funktional kaputt.
Ja, verstehe. Und deswegen das von Leitner Institut für verteiltes Echtzeit-Java, das ist einfach so für Technologien, die irgendwie nicht funktionieren können, so richtig.
Oder wie der Geheimchat gerade sagt, Echtzeit-Java ist wie eine selbstreinigende Kaffeemaschine. Es gibt sie nicht wirklich.
Genau.
Hier, ich lasse gerade mal den halbautomatischen Ansage eine Ansage machen, bleib dran.
Fritz. Mit Holger Klein.
Blue Moon.
Und in der Welt passieren Dinge und diese Dinge passieren euch. Und ich wüsste ganz gerne, welche Dinge euch passiert sind. Und zwar in den letzten 3 Wochen. Denn hier ist der 3-Wochen-Rückblick, weil ich 3 Wochen nicht da war. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Wochenrückblick über die kommende Woche, also die vor uns liegende Woche. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Und ich wüsste ganz gerne von euch, was vergangene Woche wichtig war, beziehungsweise was vergangene Woche euch wichtig war. Denn das, was die Presse, sag ich mal, oder ja, die Presse als wichtig definiert, also wichtig für alle, damit wir irgendwie wissen, worüber wir reden, damit wir begreifen, dass wir in einer Gesellschaft leben, ist meistens was ganz anderes als die Dinge, die euch selbst wichtig gewesen sind. Und über beides würde ich ganz gerne mit euch reden. 0331 70 97 110 für den Wochenrückblick im Blumen auf Fritz Nies. Wo waren wir? Ah, Echtzeit-Java, genau.
Genau, bei kaputt, da waren
bei
wir.
Bei kaputt, da war schon,
genau. Fertig, genau. Ich mag übrigens deinen Moderatorenspruch da, die Welt des Kleinen mit Holger Klein.
Ist toll, ne?
Den finde ich gut, ja.
Hat mein alter Chef erfunden, übrigens. Also, der Credit geht eindeutig an Stefan Warbeck.
Ja.
Wohin willst du dich spezialisieren in deinem Master?
Echtzeitsystem.
So, so.
Also eingebettete Echtzeitsysteme, das ist ungefähr so alles, was Gerätesteuerung, Airbags, Kaffeemaschinen, mhm, Kühlschränke, sowas in der Richtung, Auto, Gleissteueranlagen, was auch immer du dir vorstellen kannst. Also eingebettet ist halt irgendwie alles, was kleiner ist als dein, wobei, naja, bei Pets könnte man schon fast sagen, das ist auch irgendwas Eingebettetes, aber so ein bisschen was Hardware-Näheres auf jeden Fall, wo man dann sich irgendwie geschickte Lösungen einfallen lassen muss. Ich habe nicht so richtig Lust auf diesen großen Softwareentwicklungsbereich, wo der Großteil der Informatiker hingeht.
Und sich dumm und dämlich verdient.
Wo sich dumm und dämlich verdient, das auf jeden Fall. Mein Bruder macht das und ich glaube, ich würde da wahnsinnig werden. Wenn ich nur höre, was der erzählt aus dem Büro, nee.
Das Problem bei Softwareentwicklung sind die Auftraggeber.
Ja, natürlich.
Ja, ja.
alles nur Idioten.
Ja, Softwareentwickler, also ich gehöre zu der Seite der Auftraggeber, Softwareentwickler sind die Idioten.
Ja.
Nein, Auftraggeber, nein, Softwareentwickler, nein, Auftraggeber.
Genau.
So, und irgendwo in der Mitte treffen wir uns und dann funktioniert's ja halt auch, also meistens.
Ja, ja. Ich meine, mein Bruder sitzt jetzt halt irgendwie im großen Autokonzern und baut da irgendwie Kram und in dem letzten Projekt war er ungefähr der Einzige, der dieses Projekt wirklich zum Ende bringen wollte, weil VW hatte keinen Bock mehr drauf so richtig und die Consulting-Firma hat gedacht, umso länger wir auf dem Prozess drauf rumhampeln, umso länger werden wir von VW bezahlt.
Mhm.
Und naja, Programmierer oder Entwickler sitzen dazwischen und denken sich, es ist irgendwie alles doof hier, keiner will dieses Projekt wirklich schaffen.
Hm, ich stelle mir das also wenn du so in so einem großen Projekt sitzt und eigentlich nur einen Teil des Codes beisteuerst, das hat ein bisschen sowas von entfremdeter Arbeit, oder?
Ja, so ein bisschen.
Also wenn du so iOS-Entwickler bist irgendwie, dann baust du halt eine App von Anfang bis Ende. Irgendwie, dann hast du so wie, als hättest du einen Tisch gebaut. Aber wenn du dann in so einem Automobilkonzern sitzt und irgendwie, weiß nicht, von 100 Millionen Codezeilen 30.000 machen darfst, ist halt ungefähr so, als würdest du dann irgendwie in einem Auto den linken Blinker einbauen. Dann hast du auch irgendwie...
Es ist halt nicht deine Anwendung, die du baust, sondern es ist halt ein Projekt, an dem du mitgearbeitet hast. Also so wie wenn du auch irgendwie bei Apple dann am OS X rumhantierst oder sowas. Du bist halt anonym und es ist nicht dein Privatprojekt. Oder wenn du in irgendeiner Spieleschmiede sitzt und irgendein Spiel programmierst, da stehst du hinten vielleicht in den Credits drin, wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast. Und wenn das einer sieht.
Genau.
Das ist dann auch noch
insofern,
das
Problem, ja. Da habe ich nicht so richtig Lust drauf. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich im Moment habe, weil ich ja meine Arbeit schon am Lehrstuhl für Software Engineering geschrieben habe, weil sich das gerade angeboten hat, meine Bachelorarbeit. Und der Prof ist anscheinend, der fand das offensichtlich gut, was ich geschrieben habe. Und der hat mir jetzt schon angeboten, so, ja, hier, nächstes Jahr gehe ich ja auf Forschungsreise nach England und da würde ich gerne irgendwie so ein paar Studenten mitnehmen und da würde man ja ein Auslandssemester irgendwie draus machen können und haben sie da nicht Interesse dran? Und ich denke mir so, ja, das ist schon irgendwie cool, die Gelegenheit zu haben, irgendwie nach Großbritannien irgendwie an eine Uni zu gehen für ein Semester. Aber nicht mit dem Lehrstuhl. Das ist so,
Aber ist das nicht, ist das nicht egal? Also.
Ja, das ist schon irgendwie, also das passt halt A dann nicht so richtig in das, was von dem anderen Lehrstuhl für den Master gedacht wird. Das ist das eine. Und andererseits zu sagen jetzt da, okay, ich komme da mit, aber dann an dem Lehrstuhl sonst nicht irgendwie Interesse zu haben und was zu machen, das ist auch irgendwie wieder doof. Also das wäre dann nach Southampton und die haben zwar schon irgendwie mit meiner Bachelorarbeit was zu tun, insofern könnte man das noch irgendwie rechtfertigen, aber
Mir haben sie angeboten, also ein Bekannter von mir, der, also das ist mein langjähriger Motorradschrauber ist es, der fliegt, also so Segelflug und sowas,
ja.
Und der hat wiederum einen Kumpel, der hat einen einmotorigen Doppeldecker aus dem Zweiten Weltkrieg. Also so ein Aluminium-Ding, wo dann früher irgendwie Fallschirmspringer rausgesprungen sind.
Ja.
Ich weiß nicht mal, ob es aus dem Zweiten oder sogar aus dem Ersten Weltkrieg, aber wahrscheinlich, im Ersten hatten die noch nicht so Dinger.
Zweiter.
Und es gibt irgendwann im Juni, ich glaube im Juni oder im Juli, eins von beidem, gibt es so eine Airshow in Großbritannien, wo nur Flugzeuge aus dieser Generation unterwegs sind. Also nur so Doppeldecker und alte, weiß nicht was. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Bock habe mitzufliegen. Also die fliegen zu dieser Airshow von Berlin aus mit einem einmotorigen Doppeldecker.
Ja,
fliegen die nach England und ja, kostet sehr, sehr viel Geld. Also ein Tausender würde mich diese Reise kosten. Ohne irgendwie Unterkunft und Essen und so. Gut, Essen kriegt man für einen Fünfer im Zweifelsfall, aber irgendwo muss man auch pennen. Tja.
Im Flugzeug.
Fällt mir gerade so ein, wie du sagst. Genau, im Flugzeug. Im fliegenden Flugzeug. Ja. Wie du gerade sagst, England, fühl mir das ein.
Ja. Ja.
War noch was wichtig eigentlich so im Laufe der Woche? Also was Großes oder also was wie nennt man das? Was Politisches, nicht was Privates?
Ja, was mir hängen geblieben ist, also die letzten drei Wochen fand ich jetzt irgendwie nicht so groß, was passiert ist. Wenn man auf die Zeitung geguckt hat und mehr über Uli Hoeneß diskutiert wurde als über irgendwas anderes, dann ist nicht viel los gewesen. Ja, gut, der ist ein großer Steuerbetrüger, aber das ist ein anderes Thema. Was jetzt die letzten, heute im Prinzip durch die Nachrichten gegangen ist, fand ich interessant, den Angriff, den Luftangriff von Israel in Syrien.
Ja, haben wir eben auch vor der Sendung kurz uns drüber unterhalten, Kollege und ich. Ist das Krieg? Der Kollege sagt, eigentlich ist das Krieg.
Ja, das sagt Syrien ja auch, ne? Das ist Krieg, das ist ein kriegerischer Angriff, ganz deutlich. Wobei, ich finde interessant, dass da noch so wenig drüber geschrieben wird, über den Angriff, weil das ist ein kriegerischer Akt.
Aber er geht halt nicht mit den normalen bekannten Kriegszielen einher, ne? Also Israel hat kein Interesse daran, da irgendwie Territorium zu erobern. Israel hat natürlich hat Israel Interesse daran, dass dieses Regime irgendwie verschwindet, aber das werden die nicht dadurch erreichen, dass sie dann irgendwie so ein Hezbollah-Waffenlager bombardieren.
Nee, natürlich nicht.
Also das heißt, der kriegerische Akt hat überhaupt keine politischen Konsequenzen, die einen unmittelbaren Vorteil für Israel haben.
Trotzdem ist das halt Hoheitsgebiet, ja, klar, auf dem sie da einfach mal einen Angriff durchziehen. Wobei, da wird jetzt ja noch mehr drüber diskutiert und geschrien als über den Aktionen, als sie Bin Laden in Pakistan gekillt haben. Wo die Amis halt auch einfach mal mit einem Sonderkommando da
einen Angriff. Ja, aber ich glaube, das durften sie, ne? Also, oder?
Pakistan sagt nein.
Aha. Ich dachte, Pakistan hätte denen das erlaubt.
Nee, Pakistan war da nicht begeistert drüber, aber das hat halt einfach keinen interessiert in dem Moment.
Das ist ein echtes Problem, ne? Also das ist auch, was da auch zu passt, war auch die Tage Hungerstreik in Guantanamo. Da sitzen halt immer noch irgendwie 170 Leute, ohne einen richtigen Prozess zu kriegen. Also das ist alles, was irgendwie so Völkerrecht, Kriegsrecht, Menschenrecht und sonst wie heißt, ist da außer Kraft gesetzt. Und jetzt auch, was du sagst, also Syrien, also Israel bombardiert Syrien, die Amerikaner.
Also nach völkerrechtlichen ist das ganz eindeutig ein kriegerischer Angriff.
Das Problem, was ich da vor allen Dingen dahinter noch sehe, ist, wie wollen wir unser Wertesystem als überlegen betrachten, wenn wir uns noch nicht mal selbst dran halten? Das ist, also ich sehe da, das ist echt problematisch. Also, weil da kann sich jeder hinstellen. Wie jetzt hier die Tage im Guardian, die Tage gab es im Guardian einen sehr interessanten Artikel darüber, dass das FBI in den USA anscheinend jedes Telefongespräch mitschneidet und speichert.
Ja, habe ich auch gelesen.
Hammer! Also es ist echt ein Hammer.
Und gleichzeitig erstmal nur, wir können jedes Telefongespräch kriegen wir mit und dann irgendwie einen Tag später sagt er, auch alle Vergangenen können wir darauf zugreifen. So.
Da hören wir dann halt mal rein.
Alle digitale Kommunikation. Hallo?
What? Das ist schon ganz interessant. Und in diesem Guardian-Artikel.
Ja, schon lange das Gerücht oder so, aber
Und in diesem Guardian-Artikel stand ja dann auch, dass Saudi-Arabien gesagt hätte, was wollt ihr eigentlich? Wir wollen doch nichts anderes, wollen wir hier machen. Und ihr sagt, wir sind ein böses Regime, nur weil wir hier die Kommunikation abschnorcheln wollen und alle überwachen wollen. Dabei macht ihr das doch selbst auch. Warum sind wir jetzt böse und ihr nicht? Das finde ich schon ein ganz interessantes Ding. Und echt ein Riesenproblem. Weil wie willst du irgendwie so einer jungen Demokratie da irgendwo in Nordafrika sagen, so mach das doch am besten so wie uns. Mach das doch am besten so wie wir. Weil wir machen es richtig.
Keine gute Idee, das so zu machen wie wir.
Das ist echt schwierig. Ich sehe da auch keinen Ausweg.
Ja. Und wir regen uns über Vorratsdatenspeicherung auf, ne?
Ja. Wobei, also ganz ernsthaft, also wenn das FBI tatsächlich in der Lage ist, das so zu tun, dann passiert das hier in Deutschland auch schon. Ich glaube nicht, dass das auf ein Land beschränkt ist, sondern da bin ich bei den Verschwörungstheoretikern. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich zurückhält. Also wer die Technologie hat, wer die Möglichkeiten hat, jedes einzelne Telefongespräch in diesem Land mitzuschneiden und zu speichern, der wird das auch tun. Er wäre blöd, wenn er es nicht machen würde.
Also dazu kann ich nur sagen, dass ich letztes Jahr an der Uni also auch ein Projekt hatte, wo es darum ging, an einer Maschine, an einem Großrechner zu arbeiten, der ursprünglich entwickelt wurde, um in digitalen Datenströmen Mustererkennung zu machen. Mhm. Und zwar sehr schnell und sehr effizient das zu machen. Und das Ding wurde seit da dann 2 Jahren vorher so für Forschung und Öffentlichkeit vermarktet und war vorher halt für einen anderen Auftraggeber entwickelt worden. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wer daran interessiert wäre, etwas zu machen.
Letztendlich ist es Militär-Polizeitechnologie. Ne?
Genau, also ganz massives Pattern-Matching auf Internetdatenströmen oder auch anderen Datenströmen. Und das ist ganz klar, ja, NSA oder sonst was Interesse, sowas machen zu können.
Ja.
Und das ist halt schon in einem Maßstab verfügbar, dass es sich irgendwelche Unis irgendwo hinstellen können, so ein Ding.
Ja, ich habe vor, weiß ich, einem halben Jahr habe ich eine Vorführung gekriegt von einer Firma, die heißen LinguaTech. Das ist eine Sprach, die machen so Sprachsoftware, so Text-to-Speech, Speech-to-Text-Zeugs.
Ja.
Und die haben halt vorgeführt, weil ich ja auch noch beim Videotext arbeite und wieder Untertitel machen und so, haben die gesagt, ja, wir kommen mal vorbei, wir zeigen mal, was wir können. Die können automatisch Untertitel erzeugen, beziehungsweise automatisch aus gesprochenem Wort eine Verschriftlichung erzeugen, die extrem präzise läuft, die out of the box läuft, also das muss nicht deine Stimme lernen, sondern das kann es halt so machen. Wo es nicht geht, ist so Filme. Also Filme funktionieren nicht, also immer da, wo Sprache überlappend stattfindet, also in so einem Dialog, weil wir quatschen uns ja gegenseitig die ganze Zeit rein. Das kann das System
das
nicht
würde ich
leisten.
Nie tun.
Was? Moment. Was das System aber kann, ist durchgehend, also ein Monolog, Moderationen oder abwechselnde Gespräche und sowas. Erkennt das und da lädst du einfach dein Audio rein. Die haben das sogar auf der Webseite. Kannst du ein bisschen mit rumspielen, irgendwie so eine begrenzte Dings. Lädst dein Audio da rein und das Ding verschriftlicht das und braucht die vierfache Zeit, die das Audio an Laufzeit hat.
Ah, okay, das läuft nicht Echtzeit.
In Echtzeit können sie noch nicht sagen, haben sie gesagt, okay. Echtzeit schaffen sie noch nicht, das dauert noch ein paar Jahre, bis die da so viel Leistung hinter haben.
Ich dachte gerade, weil im Prinzip das Ähnliche gibt es ja bei YouTube so Beta-mäßig.
Ja, aber da funktioniert es halt gar nicht.
Da funktioniert es halt nicht.
Da kannst du halt immer schön lachen, ja. Die automatisch. Nein, und bei denen, also dieses LinguaTech-Zeug, das hat richtig gut funktioniert. Ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt davon. Die machen auch Sprachsynthese, die auch super klingt. Es gibt so Wetter- und Verkehrsberichte in so einigen Radiosendern, gerade deutschsprachige Sender im Ausland setzen das oft ein, sagt er. Und die machen damit ihren Wetterbericht und Verkehrsbericht, haben auf einmal eine Frauenstimme, die das Wetter spricht und der du kaum noch anhörst, dass sie eine synthetische Stimme ist. Naja, und das, was du halt machen könntest, du kannst halt im Grunde, du brauchst nur ein riesiges Rechenzentrum, dann schneidest du halt alles mit, kübelst alles, was da gesagt wird, einmal in diese Verschriftlichungssoftware.
Ja, und dann hast du ein Transkript, was du durchsuchen kannst.
Genau, dann hast du ein Transkript, das zwar immer viermal, also ne, vier Zeiteinheiten hinterherhinkt, aber mein Gott, ne, irgendwann ist
das
es
ist
fertig.
Aber,
und dann
das ist aber
ist
nur eine Frage der Rechenleistung, die du dafür nimmst.
Ja, genau. Und irgendwann ist es, wie du sagtest, durchsuchbar. Dann kannst du es halt mit ganz einfachen Mitteln durchsuchen. Ja.
Das ist ja nur noch ein Skalierungsproblem. Also dann brauchst du halt viermal so viel Rechenleistung, wie Gespräche parallel läuft und dann hast du alles da. Das funktioniert schon.
Und dass es zu einem Problem wird, werden wir daran erkennen, dass sie uns Verschlüsselung verbieten. Irgendwann passiert das. Irgendwann werden sie uns verbieten.
Ja, es wird ja immer mehr.
Naja, so private Kommunikation verschlüsseln kann ich ja noch. Also ich kann ja meine E-Mails verschlüsseln, ich kann mein XMPP verschlüsseln, also mein Jabber.
Ja, aber wenn du Fefes Blog liest, das war in Holland, wo Dragarav letzte Woche drüber geschrieben hat, dass man da jetzt gezwungen werden kann, Passwörter rauszugeben, was man bei uns ja zum Glück noch nicht kann.
Aber Passwörter kann man halt immer noch vergessen haben, ne? Also das geht halt im Notfall noch. Ich weiß nicht, was sie da mit dir machen, ob dann irgendwie direkt watergeboardet wirst oder sowas Übles oder so. Aber
dann kommt halt sowas wie Beugehaft oder sowas erstmal.
Genau. Also Passwörter kann man ja immer noch vergessen. Aber was ich wirklich, wo ich mir wirklich anfange, Sorgen zu machen, also ernsthaft Sorgen zu machen, Sorgen mache ich mir jetzt schon, ist wirklich, wenn sie sagen, ihr dürft eure E-Mails nicht mehr verschlüsseln. Du darfst, also ich benutze, ich weiß, es gibt für leider nur fürs iPhone im Moment, also für iOS, einen wunderbaren Messenger, der heißt Threema. Also wie 3MA, Threema. Das ist eine Schweizer Softwarebude, die das gebaut hat. Und das Ding macht End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, bevor die Nachricht rausgeht, verschlüsselt mein iPhone die Nachricht. Ja. Und die haben dann auch so verschiedene Authentifizierungsstufen. Also du könntest jetzt sagen, okay, ich kenne den Holgi, ich ping den mal an. Hallo, ich bin der Nies. Und dann kann ich halt sagen, okay, den kenne ich. Dann hast du irgendwie, ich glaube, es gibt so drei Stufen, Rot, Grün, Gelb, Rot, Gelb, Grün. Ich kann dann sagen, den kenne ich. Dann bist du bei mir gelb markiert. Das heißt, deine Identität ist nicht zweifelsfrei. Und erst wenn wir uns treffen, erzeugst du in deinem Client einen QR-Code, den ich mit meinem Client scanne. Und dann erst wissen wir, dass das Ding sie
ist. Ja, ist ja im Prinzip schon das, was auch schon bei E-Mail-Verschlüsselung in PGP beziehungsweise GNU-PG mit Signaturen. Ich signiere deinen Schlüssel, wenn ich einmal gecheckt habe, dass du wirklich der bist, für den du dich ausgibst.
Und das ist halt toll. Und irgendwann, wenn sie mir das verbieten, dann glaube ich, dass wir einen Polizeistaat haben.
Ja, dann...
Das ist so mein persönlicher Gradmesser an dieser Sache.
Ja.
Also wenn Sie mich zwingen, Sie meine Briefe nicht mehr zuzukleben.
Ja, also Briefe sind ja sowieso schon durchsuchbar.
Ja gut, also, mit so, ja gut, das ist schon
da immer... Da ist natürlich immer noch ein Richtervorbehalt vor und so ja, weiter, aber zumindest nach Gesetzeslage.
Aber das kriegst du nicht gelöst, ne? Also um Briefe, okay. Also um wenn wir alle auf Briefkommunikation umsteigen würden, was ich dann nochmal eine sehr lustige Sache fände übrigens, auf Briefkommunikation umsteigen würden, dann würde es richtig anstrengend werden, das alles zu monitoren.
Klar.
Ja, weil da brauchst du Menschen.
Das ist halt eine Sache, die schwere, also wir finden das ja toll, dass die digitale Kommunikation so schön einfach ist und komfortabel und so weiter und schnell. Das ist aber natürlich auch, sobald es maschinenlesbar ist, ist es auch maschinenverarbeitbar.
Und damit ist es menschenmissbrauchbar.
Ja, genau. Und wenn du Schneckenpost benutzt, klar, dann muss so ein Briefumschlag geöffnet werden, dann muss so ein Brief, weiß ich, gescannt werden, Texterkennung drauf gemacht werden. Das lässt sich auch einigermaßen automatisieren. Aber wenn du dazu noch dafür sorgen möchtest, dass das den Leuten nicht auffällt, dann wird es schon schwieriger.
Ja.
Das glaube ich gerne, ja. Aber noch haben wir ja das Privileg, dass wir Passwörter und so weiter nicht rausgeben müssen und verschlüsseln dürfen. Da kann ich ja noch ganz froh drüber sein.
Kann natürlich auch sein, dass die, jetzt groß geschrieben, TM, ne? Also ja, sie, TM, sowieso längst alle unsere Passwörter haben. Jetzt bräuchte ich wieder so eine Psycho unter der Dusche-Musik.
Down, down, down.
Genau.
Weil du gerade meintest, App auf dem Telefon und sowas. Das ist ja aber so eine Frage, ob dein Telefon...
Mein Telefon ist natürlich nicht sicher. Das ist klar. Genau. Ja, das ist klar. Ja, ja. Ja, sicher. Das ist irgendwo, ja.
Besonders ist deine SIM-Karte nicht sicher. Das ist ja das Problem.
Es ist alles ein Kreuz. Ach Mist, jetzt hat der Philipp aufgelegt. Jetzt wollte ich gerade sagen, hier, Nies, jetzt reicht's aber langsam. Ich nehme mal Philipp dran, sonst legt er auf.
Oh, das ist aber doof. Hast du noch jemand anderen?
Ja, ich habe noch jemand anderen.
Okay.
Aber ich wollte jetzt endlich mal Philipp dran nehmen. Schade. Philipp, falls du das hier hörst, jetzt wäre deine Chance gewesen. Ruf doch nochmal an, wenn du willst. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt.
Ja.
Nies, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch.
Dir auch. Gute Nacht.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer und hier ist der sonntägliche Wochenrückblick im Blue Moon auf Fritz. Kleiner Tipp, falls ihr euch denkt, eigentlich eine ganz hübsche Idee, so ab und zu mal die Woche zu rekapitulieren im Radio, so immer sonntagsabends ab 10. Und ihr dann jedes Mal sonntags merkt, Mist, ich weiß gar nicht, worüber ich reden könnte, macht euch einfach Notizen. Ja? So im Laufe der Woche, ich meine, wir haben eh alle mittlerweile Smartphones in der Tasche, da sind irgendwie so Reminder und weiß der Geier was für Apps drin. Macht euch eine Notiz, schreibt einfach rein, irgendwie, weiß ich nicht, was habe ich denn hier auf dem Zettel stehen? Mal gucken. Einfach mal reinschreiben, Thronwechsel Holland. Müsst ihr eigentlich auch immer so lachen, wenn ihr irgendwie so Adelsberichterstattung mitkriegt? Ich muss dann immer lachen, weil das ist alles so, das ist so Operettenquatsch. Oder? 0331 70 97 110. Philipp!
Ja, hallo.
Schweingart. Gerade hast du aufgelegt, entweder, oder?
Nee, ich bin rausgeflogen.
Ach so.
Das zweite Mal. Ja, das also ist entweder ist die Telefonanlage da nicht richtig geölt oder...
Das ist sie sowieso nicht. Philipp, was war wichtig die letzten Wochen?
Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben.
Oh. Hausaufgaben Hönes, gemacht. Brav.
Ja.
Oh, Hönes, völlig vergessen. Das war letzte Woche, oder? Ja, stimmt.
Letzte Woche. Ich habe mich da auch nicht reingelesen. Ich fand es nur erstaunlich, wie alle irgendwie gedacht haben. Also so sich gewundert haben. So. Weil ich denke, ja, das ist ein reicher Mann. Genau. Natürlich hat er ein Konto in der Schweiz. Ne?
Ja. Und genau das ist halt die ganze Tragik der Geschichte. Wir normalen, also Menschen mit Normalvermögenden oder Geringvermögenden oder gar, ne, also wir alle, die nicht reich sind, finden es normal, dass die Reichen den Staat bescheißen. Und das ist gefährlich. Also ich finde das sehr gefährlich. Also eigentlich eigentlich würde ich viel verblüffter auf die Zeitung gucken, wenn da stehen würde, ein Reicher hat nicht Steuern hinterzogen, als wenn da steht, noch ein Reicher hat Steuern hinterzogen. Und ich glaube, dass das auf Dauer echt schädlich für eine Gesellschaft ist.
Ja. Und dann gab es doch noch so, dass er irgendwie Kaution zahlen musste, aber gesagt hat, nee, ich kann nur 5 Millionen zahlen oder so, ne?
Ich kann nur 5 Millionen zahlen. Wenn ich 5 Millionen hätte, müsste ich nie wieder arbeiten gehen.
Ja, irgendwas habe ich da gelesen. Nee, ich fand das nur, alle haben sich gewundert. Ich habe gedacht, ja.
Ist halt so, ja, die sind halt so.
Ist halt so.
Aber es ist halt so schade, weil möglicherweise sind die Reichen gar nicht alle so, sondern nur einige wenige. Und das sind halt die, die wir wahrnehmen. Und alle anderen nehmen wir nicht wahr und das sind anständige Menschen.
Ja.
Aber wie können wir wissen, dass die meisten Reichen anständige Menschen sind, wenn, ja, wie können wir es eigentlich wissen? Ja. Wenn immer mal wieder Einzelne über die Stränge schlagen, ja.
Genau. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, irgendwie Bushido, der hat eine Generalvollmacht aufgestellt.
Stimmt.
Wobei ich jetzt nicht wusste, ob es sich da um die Generalvollmacht ging oder darum, dass er da in der Mafia mit drin hängt, weil das ist doch, glaube ich, schon länger bekannt, oder?
Und zumindest, also das ist halt, ist das so ein bisschen lustig, ne? Bushido rappt halt seit Jahren darüber, dass er mit Kriminellen rumhängt. Und alle haben immer gesagt, so, ja, erzähl, du Hosenscheißer, ne? Kriminelle, ja, sicher. Weil, ne, ich meine, gefühlt 99, noch ein paar Prozent des deutschen Hip-Hops, der so tut, als wäre er irgendwie krass Ghetto, das sind halt irgendwie Bürgersöhnchen, die einen auf dicke Hose machen und sonst nichts drauf haben. Ja, Bushido hat halt nicht gelogen in seinen Songs, ne? muss man einfach mal neidlos anerkennen, so. Also,
Die haben ja auch wohl irgendwie da Kontakte zur CDU, habe ich gelesen.
Das ist ja das Interessante. Bushido, also was Bushido macht, ist mir prinzipiell egal. Das ist der verdient sein eigenes Geld, der ist erwachsen, der kann mit seiner Kohle in seinem Leben anstellen, was er will. Meinetwegen kann er auch mit dem organisierten Verbrechen rumhängen und denen eine Vollmacht über sein gesamtes Vermögen ausstellen. Das ist mir alles vollkommen Schnurz. Aber was du schon sagtest, was ich viel interessanter finde und wo ich auch nicht verstehe, dass das von den Journalisten nicht stärker beackert wird, dieses Feld, ist die Kontakte, die diese Mafia-Familie ganz offenbar in die CDU hinein hat.
Ja.
Es gibt diesen von Stetten heißt der, ein Bundestagsabgeordneter von der Union, der hat Bushido ein Praktikum im Bundestag besorgt. Wo Bushido schon an einer nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses teilgenommen hat, was schon mal sehr bemerkenswert ist, weil es immerhin eine nicht öffentliche Sitzung ist und er kein Parlamentarier war. Und irgendwann wurde dann ruchbar, dass eben dieser Politiker, der Bushido das Praktikum besorgt hat, Geschäftsverbindungen zu eben dieser OK-Familie hat, mit der Bushido die ganze Zeit abhängt. Und das hat er einfach so lapidar abgehangen, gesagt, nö, das ist ein völlig normales Geschäftsdings, ich mache halt Veranstaltungszeug, das war irgendwie eine Getränkelieferung, die ich bezahlt habe. Aber sorry, das stinkt doch, oder nicht? Ich meine, da muss man als Journalist doch sofort aufmerksam werden und denken, hier, da in die Richtung recherchiere ich mal.
Ja, Spiegel TV hatte doch auch einen kleinen Bericht gemacht, wo sie, ich weiß nicht, hast du das gesehen, wo sie am Ende doch im Gerichtsgebäude waren.
Ja, wo die Exekutive wo die Macht aus der Hand gegeben hat, ja.
Genau.
Da durften dann die Kriminellen machen, was sie wollen und die Polizei stand daneben.
Genau, wo sie einfach nicht eingegriffen haben.
Ja.
Ja, ja. Obwohl das Thema...
Was ist das? Was ist das, Philipp? Philipp, was ist das? Wir sind in einem Gerichtsgebäude, Kriminelle benehmen sich daneben, die Polizei steht daneben und unternimmt gar nichts. Was ist das?
Angst? Kann das Angst sein?
Ich weiß es nicht.
Also ich weiß halt gar nicht, wie mächtig diese Mafia da ist. Also
es gibt drei Möglichkeiten wahrscheinlich, oder? Angst, Gleichgültigkeit oder gekauft. Also Angst, Gleichgültigkeit oder Käuflichkeit, oder? Gibt es noch eine vierte?
Angst,
Aber alles drei, was das ist, wenn eins von diesen dreien der Fall tatsächlich sein sollte, dann ist doch irgendwie, also da stimmt doch was nicht. Also.
Ja, da muss ich dir recht geben.
Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist das? Was ist da passiert an dem Tag?
Ich kann dir das nicht sagen. Vielleicht, ja, ich glaube mal, also ich würde auf Angst tippen, ganz ehrlich. Das war. Angst.
Das heißt, die Polizei muss also Angst haben vor irgendwelchen Verbrechern, die in der Gegend rumlaufen und unternimmt darum nichts gegen die und deren Fußtruppen, sagen wir mal. Ist das ein Zustand, in dem du existieren möchtest, wo die Exekutive, also die Instanz, der du die Gewalt übergeben hast, ja, im Rahmen eines Zivilisationsvertrages, ja, wo man sagt, okay, ich übe selbst keine Gewalt mehr aus, ich übergebe diese Gewalt an den Staat und der Einzige, der hier Gewalt ausübt, ist halt die Exekutive im Auftrag des Staates. Und genau diese Exekutive hat Angst, diese Gewalt auszuüben, obwohl sie sie ausüben müsste?
Ich glaube einfach, die Leute, also die Polizei, dass die zu wenig Leute haben. Um da vorzugehen. Es gab mal bei uns hier auch randalierende Jugendliche. Wir hatten hier Stadtfest, Jahrmarkt, da haben sie nachts randaliert und da ist die Polizei auch nicht eingegriffen, weil die unterbesetzt waren. Die hätten da nichts machen können. Und bis Verstärkung da war, waren sie dann schon durch.
Das nächste Mal stellen wir Kameras auf. Das wird verhindern, dass irgendwie sowas passiert.
Ja, hat man ja in Boston gesehen, wie das verhindert hat, obwohl da überall Kameras waren.
Ich lese hier auf meinem Display übrigens Kampfhundattacke. Dich hat ein Kampfhund angegriffen?
Nein, ich habe das gelesen. Ein Kampfhund hat einer Frau und Gera irgendwie die Nase abgebissen. Der war wohl nicht registriert. Und dann ist mir so eingefallen, dass ich gerade in der letzten Woche verstärkt gemerkt habe, wie die Leute ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben.
Ja.
Ne, egal, was für ein Hund das ist, ob irgendwie Rassenhund, sonst was, die Leute haben einfach ihre Hunde nicht unter Kontrolle.
Ja.
Ich bin unterwegs auf dem Fahrrad, ich bin Briefträger.
Mhm.
Und mir kommt das ständig vor. Und dann fährst du irgendwo vorbei, da wird der Hund ganz, also nicht festgehalten. Dann komme ich am vorbei und dann zieht der Hund aber mal die Frau hinterher.
Ja. Ja, das erlebe ich auch total oft. Also hier in Berlin ist halt, entweder die Leute haben ihre Hunde nicht im Griff oder sie pfeifen drauf, was der Hund macht. Das ist halt auch, was das ist. Also auch da ist wieder selektive Wahrnehmung wahrscheinlich dabei, aber ich habe oft das Gefühl, als wären alle Hundehalter so. Das ist irgendwie das Problem. Man verallgemeinert das sofort auf alle und hasst dann alle Hundehalter. Das ist echt ein,
Ja, sind nicht alle. Also ich möchte das doch gar nicht irgendwie auf eine bestimmte Rasse machen. Ne?
Nö.
Ich komme auch mit einigen Rassen ganz gut klar. Es gibt da einige Hunde, die kommen schon auf 100 Meter Entfernung auf mich zugesprintet und dann wollen die Post haben. Dann muss ich denen die Post irgendwie in den Mund stecken und dann hauen die auch wieder ab.
Ist ja geil.
Ja, und dann kommen sie wieder und dann kriegen sie ein Leckerli und dann sind sie wieder
super.
Weg. Ne? Aber ich kündige mich auch immer, wenn ich jemanden sehe, klingel ich erstmal, damit die Leute ihre Hunde unter Kontrolle haben. Und selbst wenn sie die Hunde denn schon stramm ziehen, ziehen die Leute trotzdem noch mit, die Hunde.
Bist du denn eigentlich irgendwie bewaffnet? Pfefferspray oder sonst irgendwie was, um so einen Hund gegebenenfalls auszunocken?
Nee, da kann ich, also so einen kleinen, den trete ich irgendwie, den kann man ja noch irgendwie vom Kopf treten oder so, aber wenn da so ein großer kommt, dann hast du verloren.
Ja.
Stehen bleiben und hoffen, dass nichts passiert. Nee.
Was sagen Sie euch Briefträger denn, was ihr machen sollt mit Hunden? Gibt es da irgendwie so Schulungen?
Es gibt Schulungen, ja. Ich hatte jetzt bis jetzt noch keine. Man hat uns nur gesagt, man soll ruhig stehen bleiben, den Hund nicht in die Augen schauen und langsam zurückgehen. Und den Hund ja nicht in die Augen schauen.
Aha.
Ja.
Das heißt, wenn man einen Hund provozieren will, dann muss man ihm in die Augen schauen.
Ja, weil das wurde uns gesagt, irgendwie das deutet als Angriff.
Ja.
Da fühlt der Hund sich dann provoziert, ja.
Das ist aber doch, keine Ahnung, mit kleinen Hunden kann man das ja dann machen, ne? Die kann man ja auf die Palme bringen, weil da weiß man ja, gut, wenn er kommt, trete ich ihn weg.
Ja, aber wenn Hunde du da so einen großen Schäferhund irgendwie gegenüberstehst, dann fällt ja auch mal das Herz in die Hose.
Ja, das sowieso. Ich vertraue Hunden grundsätzlich nicht. Das heißt, also, und das ist halt ein doppeltes Problem, weil in Berlin, also auch da wieder, ne, meine selektive Wahrnehmung, alle Berliner Hundehalter leinen ihre Hunde nie an. Alle immer nicht. So, also es gibt unendlich viele nicht angeleinte, ernsthaft große Hunde hier in der Stadt. Und ich finde das jedes Mal auch ein Unding, weil ich vertraue denen halt nicht. Oh, die sind so süß. Nee, es ist er nicht.
Vor allem, man kann die immer so schwer einschätzen. Das hat auch schon ein paar Mal passiert. Ganz friedlich und sobald ich auf gleicher Höhe war, dass sie dann zuschnappen wollten. Ja, vorher ganz, ganz friedlich alles, gar nichts gemacht und dann.
Ist das denn eigentlich so ein, also geht das allen Briefträgern so? Ist das was, warum sind es gerade Briefträger? Oder ist es auch nur so eine Großstadtlegende?
Ich habe keine Ahnung, aber ja, ich merke schon, dass ich. Ja gut, ich bin ja auch den ganzen Tag unterwegs.
Ja, du kommst halt rum. Ne?
Ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt. Man wurde mal gesagt, weil wir so viele Gerüche haben irgendwie. Aber ich kann dir das nicht sagen.
So, weil ihr überall so reinlauft und alles anfasst und sowas auch, ne? Kann ja sein.
Ja, wir kommen halt.
Bist du bei der Post oder bist du bei einem von diesen privaten Ausbeutern?
Ich bin bei der Post, ja. Ah, okay. Nee, ich bin bei der Post. Genau, Briefträger dringen ins Revier ein, gerade im Chat.
Ah, Briefträger dringen ins Revier ein, stimmt.
Des Hundes sein. Ja,
guter
ja.
Punkt.
Das könnte sein.
Der Chat, was würden wir ohne den Geheimchat machen? Mein lieber Philipp, ich muss Nachrichten machen.
Ja.
Ich danke für deinen Anruf.
Mach das.
Ruf wieder an. Dann. Tschüss.
Mach ich. Tschüss.
0331 70 97 11 Zoll ist unsere Nummer und ich lade euch ein, hier am Tisch Platz zu nehmen. Ich habe schon wieder nicht nach dem Kaffee gefragt. Hier am Tisch Platz zu nehmen unseres virtuellen Kaffeehauses und die hinter uns liegende Woche, diesmal 2-3 Wochen, zu rekapitulieren.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0331 70 97 11 Zoll ist unsere Nummer und ich lade euch ein, hier Platz zu nehmen an unserem Kaffeehaustisch und auf die hinter uns liegende Woche zu blicken oder 2-3 Wochen länger. Guten Abend, Christian aus Oldenburg.
Hallo, Holgi.
Soll ich's fragen?
Was für ein Thema ich mitgebracht
Oldenburg
habe?
Oder in Oldenburg oder Oldenburg in Holstein?
Ach so, Oldenburg in Oldenburg.
Was ist der Unterschied?
Das eine ist in Niedersachsen und das andere in Schleswig-Holstein.
Ja, das weiß ich, aber warum heißt es einmal Oldenburg in Oldenburg und nicht einmal Oldenburg in Niedersachsen und Oldenburg in Schleswig-Holstein?
Ich glaube, weil wir mal hier irgendwie eine eigene Grafschaft, ich weiß es nicht genau. Es war sogar mal ein eigenes Bundesland.
Ach!
Also wir haben hier ein ehemaliges Landtagsgebäude und die CDU hat auch noch so gewisse Allüren, dass sie sich Landesverband nennt und solche Geschichten. Aha. Also das war mal eigenständig.
Das ist ja witzig. Muss aber ich vielleicht doch nochmal genauer angucken.
Ja, ich muss zugeben, selbst da ich jetzt hier schon 4 Jahre lang wohne, weiß ich noch immer nicht so ganz genau, welche Geschichte die Stadt eigentlich hat.
Warum wohnst du erst seit 4 Jahren da?
Weil ich studiere hier.
Ah, okay. Warum, ja. Gibt es da irgendwie einen besonderen Studiengang, dass man nach Oldenburg zieht? Weil das ist ja doch eher provinziell, ne?
Ja, so eine Art Mischung aus Ingenieurswissenschaften und Physik. Mhm. Und das ist der Grund. Engineering Physics.
Ah ja.
Das ist sonst nicht so häufig und ich wollte eben keine reine Physik studieren, sondern ein bisschen mit Anwendungen mit dazu. Mhm. Und das kann man hier richtig gut.
Verstehe. Was war wichtig letzte Woche oder davor die Woche?
Ich war in Berlin. Gratuliere. Am Wochenende.
War gut oder war schlecht?
War gut, war total interessant, weil hier Oldenburg ist ja eine recht kleine Stadt eigentlich. Mhm. Und ich genieße das immer total, weil Berlin sehr vielfältig ist und man da irgendwie alles auf einem Fleck hat, kann von total schick bis zu sehr runtergekommen, irgendwie alles erleben und das mit maximal einer halben Stunde Fußweg. Und stimmt. Das ist eigentlich immer wieder faszinierend.
Ja, und es ist halt auch, das hören zwar alle anderen nicht gerne, aber es ist halt auch die einzig ernstzunehmende Großstadt, die Deutschland hat.
Ja, das stimmt.
Die anderen Großstädte sind halt große Städte. Aber,
ja. Ja, mir ist da eigentlich was Witziges passiert. Und zwar, ich war auf so einem Seminar und wollte dann nach einer Zeit weg, weil irgendwie viele Menschen und man will mal im Moment seine Ruhe haben, bin 2-3 Straßen weiter und habe in einer Kneipe draußen gesessen, was getrunken. Und davor war so jemand, der hat seine Reifen gewechselt im Muskelshirt und irgendwie, meine Klischeemaschine hat voll zugeschlagen und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, was der wohl tut und wo der wohl arbeitet. Bin dann ganz zufällig mit ihm ins Gespräch gekommen und nach einer Weile stellte sich raus, dass ihm der Laden gehört und dass er eben der Besitzer ist und davon lebt und so weiter. Und ich fand das faszinierend, dass ich ihm das einfach nicht zugetraut hätte. Also ich saß da quasi und habe sofort in meine Schubladen einsortiert. Und im Endeffekt ein super netter Mensch, mit dem ich mich vielleicht so gar nicht unterhalten hätte. Und das schließt irgendwie so ein bisschen an das an, was vorhin in dem Gespräch war, von der wegen Überwachung. Also ich persönlich glaube gar nicht, dass wir in einem Staat leben, in dem Überwachung eine Rolle spielt. Sondern ich glaube, es ist viel einfacher, in Zukunft zu manipulieren, weil wir einfach so tolle Klischees und Stereotype eingeimpft kriegen können. Und die einfach so wunderbar funktionieren.
Aber das, also die Leute, denen diese Stereotype so einfach eingeimpft werden können, sind nicht die, die dem Staat gefährlich werden könnten. Sondern du willst ja die unter Kontrolle bringen, die nicht so einfach zu manipulieren sind.
Ja, aber ich würde glauben, also das fand ich halt sehr überraschend. Ich würde mich jetzt auch für einen halbwegs differenzierten Menschen halten. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass so gewisse Basisklischees, unabhängig davon, in welche Richtung ich die jetzt wahrgenommen habe, also ob zum Beispiel positiv oder negativ.
Ja, repariert im Muscle-Shirt auf der Straße ein Auto, muss irgendwie Unterschicht sein, ne? Genau.
Genau, ja. Und einfach nur der erste Gedanke, also natürlich ist man dann irgendwie differenziert genug, das zu hinterfragen, aber ich glaube, selbst die Leute, die eben sich für ganz besonders differenziert halten vielleicht oder die da auch in diese Richtung gehören und die durchaus dem Staat gefährlich werden können, dass auch die nicht ganz gefeit davor sind. Und das fand ich eben so interessant. Also so, ja klar ist es so, man kann das versuchen zu durchsteigen, aber es ist trotzdem immer noch unheimlich schwer. Und manchmal werde ich vielleicht so ausgetrickst, wo man mir extra dazu sagt oder mir extra versucht dazu zu vermitteln, dass ich jetzt gerade ganz besonders differenziert bin es aber in Wahrheit gar nicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie diese Dschungelcamp-Geschichte. Das, was im Prinzip alle gucken und die einen gucken es, weil sie es dann einfach so lustig finden und selbst diejenigen, die sich für besser gebildet halten, schauen es, weil sie glauben, darüber stehen zu können und weil sie glauben, diese Metaebene dort mitzubekommen.
Ja. Die da eigentlich gar nicht ist, ne, sondern die nur durch irgendwelche Texte, die Dirk Bach oder dann sein neuer Kollege geschrieben gekriegt haben. Die im Grunde wird die Metaebene auch nur simuliert. Weil letztendlich ist es plumper Voyeurismus, dem wir da anheimgefallen sind.
Ja, genauso. Also ganz viele Teile dieses normalen Entertainments, was man so wahrnimmt, wenn man da länger drüber nachdenkt und versucht, das in mehreren Schichten irgendwie mal sich genauer anzusehen, dann stellt man ganz schnell fest, dass man eben doch auf ganz viele Fallen reingefallen ist.
Ja, letztendlich ist es eine riesige Distinktionsmaschine, ne? Also eine Maschine, die dazu dient, dass wir uns voneinander unterscheiden können. Einerseits, andererseits uns unserer selbst vergewissern können.
Und das, also wenn man das jetzt mal so als Tatsache hinnimmt und das funktioniert natürlich jetzt, also bei mir hat das ganz einfach funktioniert, dadurch, dass ich ihm das erstmal nicht zugetraut habe. Gut, ich bin das inzwischen gewöhnt und weiß, dass das passiert und rede dann mit den Leuten, mach quasi den Abgleich, ob meine Vorurteile stimmen und werde relativ häufig positiv überrascht,
was ja, dann immer toll ist. Das ist eigentlich das Interessante, man wird fast immer positiv überrascht.
Ja.
Und selbst wenn du denkst, Assi, stellt sich raus, ne, ist er doch nicht. Das ist halt, ne?
Ja, oder im Zweifel ist einfach ein Mensch. So,
ja, das genau, ist auch mal ganz cool. Das ist normaler Mensch. Ja.
Ja. Und was ich dann immer interessant finde, ist zu sehen, wie das mich und auch andere Leute dabei beeinflusst, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Also so im normalen Alltag, wenn ich zum Beispiel über Politik diskutiere, dann nehme ich auch erstmal einen Standpunkt ein, aus dem ich irgendwie komme. Also habe meine Filterbubble vor Augen. Ja. Und wenn ich dann noch von außen mit dazu passenden Bildern gefüttert werde, dann benutze ich die auch. Also dann man hat ja nicht alles in seinem Erfahrungshorizont, man hat noch nicht immer alles gesehen und irgendwie bezieht man sich ja dann doch auch auf Darstellungen, die einem entgegengebracht werden.
Mhm.
Und das sind eben auch welche aus den Medien. Und wenn ich dann entscheiden muss, zum Beispiel wen wähle ich oder welche politische Meinung finde ich gerade gut, finde ich gerade schlecht, dann greife ich vielleicht bei der einen oder anderen Sache doch auf irgend so ein Klischee zurück.
Ja, dann nehme ich ja immer mein Lieblingsbeispiel Linkspartei. Man sitzt so zusammen, unterhält sich darüber, wie schlimm es hier alles ist, Scheißsystem, man muss was ändern, Revolution, nee, klappt nicht, was machen wir denn? Und dann fängst du so an zu quatschen und redest und kommst auf lauter gute Ideen, wie man denn die Welt ein bisschen besser machen könnte. Und irgendwann stellt sich raus, das sind alles Sachen, die die Linkspartei im Programm stehen hat. Nee, aber wählen kann ich die nicht. Das ist eigentlich so der Witz. Also das ist so da funktioniert das ganz gut, weil die Vorurteile, die man da mitbringt, so ja, das sind alles irgendwie das alle rote Socken und weiß der Geier, was man da so im Kopf hat, verhindert halt im Grunde, dass wir oder dass viele Menschen eine Partei wählen, die eigentlich 80% ihrer Interessen bedienen würde. Das finde ich mal sehr, sehr faszinierend.
Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich gerne diese Sendung höre, um da jetzt auch mal ein bisschen Lob unterzubringen. Ja, weil da sind natürlich auch Leute dabei, wo ich jetzt im ersten Moment vielleicht, also man erwischt sich ja dann auch so dabei, man hört die ersten 10 Minuten vielleicht oder die ersten paar Minuten hört man und denkt sich, oh Gott, was für ein Vollpfosten.
Ja.
Und dann, wenn sich das Gespräch entwickelt, und dann passiert es aber auch durchaus öfters mal, dass da Geschichten bei rumkommen, die ich dann auch irgendwie interessant finde. Ich schreibe Shownotes und ja. Das ist dann schon manchmal spannend.
Ja. Ja, es sind halt Blicke in Lebenswirklichkeiten, also man blickt halt in Lebenswirklichkeiten, wenn man so eine Sendung macht, in die man sonst nicht reinblickt. Egal was ist, also jeder, der hier anruft, hat halt eine ganz andere Realität als ich.
Ja, und das, wie gesagt, also, ihr hattet ja auch
halt
meine
Sendung.
Das
macht
auch
in so einer Sendung aus, ja.
Wie bitte?
Das macht den Reiz an der Sendung natürlich auch aus. Und dass ich immer nicht weiß, wer ist eigentlich, also nach dir kommt noch Valentin dran. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, also ich weiß zwei Dinge über ihn, ich weiß, wie alt er ist und woher er kommt. Mehr weiß ich nicht. Und das ist halt jedes Mal spannend, den nächsten ranzunehmen. Ja.
Und das, also ihr hattet ja irgendwann mal auch eine Sendung, wo es darum geht, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann.
Ja.
Und so, wenn ich das halt, also immer wieder, wenn ich das erlebe, denke ich mir, der beste Ansatz, die Welt ein Stückchen besser zu machen, ist einfach, die Leute dazu anzuregen, mehr mit anderen Menschen zu reden.
Mhm.
Und vielleicht auch manchmal ganz gezielt mit den Leuten zu reden, mit denen man nicht reden würde.
Mhm.
Weil umso mehr Lebenswirklichkeiten ich rumkenne, die nicht meine eigene sind, umso eher bin ich vielleicht in der Lage, eine richtige Entscheidung zu treffen.
Du fürchtest halt auch das Unbekannte. Und je weniger dir unbekannt ist oder je mehr dir bekannt ist, desto weniger Furcht musst du haben.
Ja. wie gesagt, und das wäre vielen Menschen, also inklusive mir, man ist ja natürlich auch nie am Ende, also man macht das immer weiter, aber ich würde mir das für die Gesellschaft wünschen, dass immer mehr Menschen bereit dazu sind, ja, andere Lebensrealitäten kennenzulernen, und dann sind sie, glaube ich, auch irgendwann in der Lage, solidarisch mit denen zu sein, weil ich kann halt natürlich von niemandem erwarten, dass er sich solidarisch mit jemandem zeigt, dessen Schicksal er gar nicht kennt.
Genau.
Und in dem Moment, so in dem diese ganze mediale Welt uns immer mehr in diese Lücken reinpresst und sagt, ja, hier, das ist die Lebensrealität, die du gerne hast. Wir bieten dir Möglichkeiten, die noch zu verfeinern und noch ins Extreme hineinzusteigern. Da verliert man automatisch den Blick über den Tellerrand. Und dann kann ich ja gar nicht erwarten, dass die Leute in der Lage sind, solidarisch zu denken.
Christian, ich danke dir.
Danke auch. Schönen Abend noch.
Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
Christian sagte gerade, er schreibt Shownotes. Jetzt fragt ihr euch möglicherweise, was das sein soll. Ganz einfach. Es gibt eine Community, die trifft sich auch, zumindest während ich sende, treffe ich mich immer mit denen, auch hier im Geheimchat. Und diese Community fertigt Mitschriften dieser Sendung an, was sehr, sehr klasse ist. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid und euch denkt, oh, was lief denn da eben für ein Lied? Oder oh, worüber haben die da eben gesprochen? Gibt es da vielleicht einen Link irgendwie dazu im Netz zu irgendwas, irgendeinem Thema? Dann braucht ihr im Grunde nur in die Shownotes zu gucken und findet da alles, was es so gibt in dieser Sendung, also worüber wir geredet haben. Manchmal steht da auch Unsinn drin, weil irgendwer nicht richtig zugehört hat, aber das passiert äußerst selten und meistens ist es, was heißt meistens, fast immer ist es äußerst nützlich. Und die Shownotes, wenn ihr nachlesen wollt, was in der Sendung passiert ist, die findet ihr unter einer wirklich simplen Adresse, nämlich www, also Internet, shownot.es, also Shownotes, aber halt zwischen dem Shownote und dem ES am Ende, also weil, ihr wisst schon, shownote.es. Shownote.es wie Shownotes, weil, wie nennt man denn diesen Witz? Also, dass man durch so einen Punkt, also durch die Top-Level-Domain praktisch Bestandteil der eigentlichen Domain ist, egal. Also jetzt wisst ihr schon, also die Shownotes. Das letzte Wort, glaube ich, im Wochenrückblick hat heute Abend der Valentin aus Nürnberg. Hallo Valentin.
Moin Holgi.
Heißt du eigentlich Valentin oder heißt du Valentin?
Ich heiße Valentin, weil meine Eltern das, ich weiß nicht, die kommen beide aus Franken, aber haben mich so genannt.
Weil Karl Valentin?
Ja, ich weiß.
Immer wenn er Valentin genannt wurde, gesagt hat, grüßen Sie mir bitte auch Ihren Vater.
Ja, das hat meine Altgriechischlehrerin, ich weiß, du magst Latein jetzt schon nicht und Altgriechisch hältst du wahrscheinlich für noch unsinniger.
Es ist gar nicht so, dass ich Latein nicht mag und ich Altgriechisch auch nicht, darum geht's gar nicht.
Es ist unsinnig, ja.
Nein, das ist nicht unsinnig. Also meine These ist, Latein, Altgriechisch und also überhaupt tote Sprachen in der Schule zu lernen, ist die größte Zeitverschwendung, die man in der Schule überhaupt nur unternehmen kann. Das ist meine These. Es geht mir nur um die Schule. Dass Latein eine tolle Sache sein kann, daran zweifle ich gar nicht. Aber in der Schule, egal.
Naja, also in der Schule, Lateinunterricht, der hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. So, ich habe mein Wahlfach zwischendrin noch, als ich Latein schon längst abgewählt habe, noch dazu gewählt und das hat dann auf einmal Spaß gemacht und das war Lateinisch sprechen. Aber das lernt man ja nicht.
Lateinisch sprechen, das ist interessant.
Das ist absurd und da gab es an meiner Schule gerade mal 3 Schüler und einen Lehrer, die das halbwegs drauf hatten.
Aber das finde ich eine hübsche Herangehensweise.
Und fand das immer sehr verstörend, wenn mir jemand eine lateinische SMS geschickt hat und weil ich das nicht verstanden habe, habe ich mir gedacht, setze ich mich ein paar Mal in dieses Wahlfach hinein und es hat tatsächlich geholfen.
Aber so macht es dann auch wieder Spaß, ne?
Ja, es ist.
Ändert halt aber nichts daran, dass es Zeitverschwendung ist.
Es ist halt dann so wie in der Grundschule die Löffelsprache lernen.
Ja. Super. Was war wichtig die letzten Wochen?
Also die letzten Wochen hat mich am meisten eigentlich aufgeregt, dass die Telekom jetzt zurück auf den Volumentarif möchte.
Ja, Wahnsinn, ne? Als wären wir in den 90er Jahren.
Ja, und ich finde, das perfide daran ist, wie sie das vermarkten und dass ich selbst Leuten, die sich im Internet eigentlich, ja, sagen wir mal, 23 von 24 Stunden aufhalten, wenn sie nicht gerade reconnected werden, Probleme hatte, das zu erklären, was da das Problem jetzt ist.
Ja, aber das
Problem. Ich verstehe, dass ich meinen Großeltern das nicht erklären kann.
Na, aber die meisten, also ich stehe ja auf dem Standpunkt, dass der weit überwiegende Teil der Bevölkerung überhaupt nicht merken wird, was die Telekom da veranstaltet. Weil so diese ganz normalen Feld-, Wald- und Wiesen-User, die nicht mal irgendwie einen Film streamen, sondern einfach ganz normal Fernseh gucken und weißt du, die Surfer, die kommen irgendwie abends nach Hause, schmeißen sich mit dem iPad kurz aufs Sofa, machen die Glotze an, surfen ein bisschen im Internet rum, ein bisschen Facebook, ein bisschen Chat, ein bisschen Wikipedia. Die werden das nicht merken, dass sie einen Volumentarif auf einmal haben und das Ding runtergeregelt wird.
Sagen wir mal so, alle Kinderfreien werden es nicht merken, aber alle, die Kinder in einem Alter haben, die wissen, wie man ein iPad bedient oder anderes Tablet oder einen Computer bedient, die werden das Problem haben.
Weil den ganzen Tag YouTube-Videos saugen.
Weil ich verwende das Internet jetzt, um auf meinen Server draufzugehen. Das werden die wenigsten Leute haben, das Problem. Aber meine Schwester, die damit nichts am Hut hat, die surft den ganzen Tag auf YouTube herum und schaut sich Bilder auf Facebook an und so weiter. Und das verbraucht Daten. Ich war letztes Wochenende weg und sie hat trotzdem an diesen zwei Tagen 20 Gigabyte durch das Netz gezogen.
Oha.
Und das ist, damit reißt sie alleine schon diese Telekom-Drossel, wenn wir hier im Dorf überhaupt dieses Glasfasernetz bekommen würden, mit 200 Gigabyte im Monat. Und das macht mir halt Angst, wenn eine Person im Haushalt das allein ausschöpfen würde. Ja. Dann weiß ich nicht, wie es weitergeht.
Ja. Also ich hoffe ja inständig, dass meine These sich als falsch herausstellt. Also, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung das nicht merken wird. Also, ich hoffe, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung das merkt und dann auch die nötigen Konsequenzen zieht, falls die dann überhaupt ziehbar sind, und sich einen Anbieter sucht, der ein vernünftiges Geschäftsmodell fährt. Also, ein modernes Geschäftsmodell, das auch Deutschland nicht irgendwie zu technologisch abkoppelt von allen anderen Ländern.
Ja, also, ich habe sogar geschafft, dass jetzt meine Großeltern der Telekom abgeneigt sind, hat mir die Telekom an sich aber schon mal ein bisschen mitgeholfen. Die hat nämlich denen einfach den Vertrag gekündigt und auf einen schrecklicheren Vertrag, wo sie mehr zahlen und keinen echten Telefonanschluss, sondern nur noch Voice-over-IP haben.
Mhm.
Haben sie ihnen gesagt, wir müssen sie aus technischen Gründen jetzt leider aus diesem Vertrag rausekeln.
Ja.
Aber wir haben hier ganz tolle neuartige IP-Produkte
aber
für sie.
Das Problem ist halt, die Frage ist halt, in dem Moment, wo das dann so ein Problem wird, was die Telekom da gerade macht, haben wir dann überhaupt Anbieter am Markt, die in Konkurrenz zur Telekom treten und sagen, nein, wir machen diesen Drosselquatsch nicht mit, sondern bei uns kriegst du richtiges Internet. Wenn nämlich alle Anbieter auf einmal auf diese Drosselidee kommen, weil das natürlich eine Gelddruckmaschine, ja? Weil du hinterher können sie mehr Traffic machen, kaufen sie sich doch noch 10
Gigabyte.
Ich kann
zu Facebook gehen und kann erstmal die Tasche aufhalten.
Das ist ein super Geschäft. Wenn wir hinterher überhaupt keine Anbieter mehr haben, die richtiges Internet zur Verfügung stellen, dann brauchst du auch nicht zur Konkurrenz gehen, weil es gibt halt keine mehr.
Ja, das halt und ich denke, das Einzige, was da helfen würde, wäre eine politische Lösung für die ganze Sache zu finden wäre. Aber ich glaube nicht, dass die Politik
halt
nur
nicht
einen Finger krümmen wird.
Nein, die Bundesregierung versteht das Problem gar nicht.
Nein, die sind ja auch der Telekom sehr positiv gesinnt mit ihrer E-Mail-Gesetzgebung,
ja,
die wir jetzt gerade fahren.
Davon mal ganz abgesehen.
Und das ist ja alles Wirtschaftsförderung gegenüber der Telekom, würde ich mal so.
Mag sein, aber selbst wenn es das nicht wäre, ich sehe nicht, dass unsere Legislative, also der Bundestag, das Problem überhaupt auch nur ansatzweise versteht. Ich glaube das nicht. Das dauert noch einige Jahre, da müssen noch neue Politiker nachrücken, damit da überhaupt so ein Problembewusstsein.
Ja, ich glaube, dass es mit der CDU, CSU gar nichts werden würde.
Ich glaube auch, dass es mit der SPD nichts
und
wird.
Und die SPD würde vor den Arbeitsplätzen zusammenknicken mal wieder.
Also ich glaube tatsächlich, dass es mit niemandem was wird, weil die das Problem nicht verstehen. Es gibt einzelne Politiker, die verstehen das, aber die Parteien selbst, sodass es dann auch eine Beschlusslage geben kann, das dauert noch ewig, bis das bei denen ankommt. Wir müssen Schluss machen. Valentin, ich danke für deinen Anruf.
Ja, tschüss.
Tschüss. Das war der heutige Wochenrückblick. Nächste Woche gibt's wieder einen Wochenrückblick, das weiß ich heute schon. Nächsten Sonntag ab 22 Uhr lade ich euch ein, anzurufen, hier wieder am virtuellen Kaffeetisch Platz zu nehmen und die Woche zu rekapitulieren. Macht euch Notizen zwischendurch, dann sitzt ihr nächsten Sonntag nicht da und denkt, ach verdammt, was war das denn nochmal, worüber ich reden wollte, was war das denn nochmal? Zum Schluss wie immer die Instrumentalversion von Kraftfurter Mischwerks Am Wolkenberg. Und ein Hinweis auf Matty Ford im Nightflight hier folgend. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
Ein Podcast von fritz.de.